Ich bin Anita, Referentin für Innovationstransfer und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Bildung ist ein wichtiges Thema im Roten Kreuz, neben der klassischen Präsenzlehre auch E-Learning und Blended Learning, das beide Lernformen kombiniert. Zu diesem Themenkomplex spreche ich mit Martin Oder, dem Leiter der Abteilung DRK Lerncampus an der Landesschule des Roten Kreuzes in Baden-Württemberg. Es geht um die Strategie zu Lernplattformen im Roten Kreuz, den Lerncampus und seine Inhalte und die Nutzung, die Kompetenzen und Gewerke, die es zur Produktion von professionellem E-Learning braucht, die Kosten und die Finanzierung der Inhalte, das Potenzial von Lernplattformen für Ad-Hoc-Inhalte in Krisen und auch um das Potenzial von Podcasts für Lernprozesse. Viel Spaß bei der Folge.
Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 23. August 1945 wandte sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, kurz IKRK, an die Außenminister der 4 Besatzungsmächte in Deutschland und den Alliierten Kontrollrat, um sich für die Fortführung der Tätigkeit des Deutschen Roten Kreuzes oder Nachfolgeorganisationen einzusetzen. Das Schreiben hatte keine unmittelbare Wirkung. Das damalige DRK wurde stattdessen am 19. September 1945 in der sowjetisch, am 25. September 1945 in der amerikanisch und am 3. Januar 1946 in der französisch besetzten Zone aufgelöst.
Ich habe heute den Martin Oder zu Gast aus der DRK Landesschule und da aus der Abteilung DRK Lerncampus. Und um dieses Thema wird es heute natürlich auch gehen, aber wir fangen an, wie wir immer beginnen, nämlich wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, hallihallo. Martin Oder ist mein Name. Ich bin Abteilungsleiter in der Abteilung DRK Lerncampus an der Landesschule in Baden-Württemberg. Und tatsächlich bin ich schon recht lang im Roten Kreuz und auch recht lang schon an der Landesschule. Und wir können jetzt tatsächlich auch zurückblicken auf etwa 10 Jahre Lerncampus mittlerweile.
10 Jahre Lerncampus, also das heißt, ihr macht tatsächlich 10 Jahre schon ein eigenes Team, was sich um digitale Lernanhalte und so Lernplattformthemen kümmert.
Ja, also am Anfang waren wir eher ein kleines Team, also ein ganz kleines Team. Da war ein Kollege, der Michael Zengering und ich, wir waren sozusagen zu zweit. Er hatte damals eine geringfügige Anstellung sozusagen als Minijob noch. Und natürlich gab es das Team der Landesschule, aber so zu Beginn war das tatsächlich eher übersichtlich, sagen wir mal, so von der Erstellung dann der ersten Lerninhalte und der Programmierung der Plattform. Das war schon am Anfang viel, viel kleiner als jetzt.
Genau, ich würde auch sagen, also gut, das hat ja Schwankungen gehabt, das Thema, aber da sieht man eben auch schon, das wird heute auch noch Thema sein, dass das auf jeden Fall Ressourcen braucht. Jetzt hast du schon ein bisschen was vorweggenommen, aber vielleicht da nochmal nachzuhaken. Seit wann bist du denn beim Roten Kreuz und wie bist du dazugekommen?
Na, ich habe in dem Leben vor dem DRK tatsächlich auch an einer Schule gearbeitet, die keine DRK-Schule war, hatte davor allerdings auch schon eine Tätigkeit im Rettungsdienst, auch beim DRK, das heißt, ich war eine Weile lang eben entsprechend jetzt arbeitgebermäßig auch in Anführungszeichen, will ich sagen, untreu und bin dann im Prinzip an die Landesschule gekommen. Das ist jetzt auch so ungefähr 10 Jahre her, weil mit dem Eintritt in die Landesschule war das tatsächlich auch so, dass dieses Thema Bildungs- und Lernplattform auch schon sozusagen bei mir lag. Aber meine rettungsdienstlichen Erfahrungen, die sind schon im Zivildienst gewesen und das war auch schon beim DRK im Rettungsdienst.
Okay, das heißt, du hast jetzt irgendwie schon eine Verbindung aus, also du warst an der Schule, hast du gesagt, was nicht, heißt das, du bist Lehrer eigentlich oder was ist da der Background?
Genau, also ich komme ursprünglich aus dem Rettungsdienst, bin im Prinzip als Lehrkraft an der Rettungsdienstschule gewesen, habe dann auch Medizinpädagogik studiert und habe tatsächlich da lange Jahre im Prinzip auch in der rettungsdienstlichen Ausbildung gearbeitet, um dann immer mehr diese Digitalisierung einfach auch ja ein Stück weit zu entdecken. Und dann eben an der Landesschule die Chance zu bekommen, neben damals auch noch eine Leitung von der Bildungseinrichtung, den Lerncampus aufzubauen.
Hast du auch eine ehrenamtliche Verbindung zum Roten Kreuz?
Ja, in der Tat ist es so, dass ich eine ehrenamtliche Verbindung habe, die in meinem Privatleben eine ganz große Rolle spielt. Also meine Partnerin ist sozusagen, ich will sagen, das Ehrenamt in Person.
Okay.
Und das steckt natürlich an. Und mittlerweile bin ich da auch schon aktiver, als ich es gedacht hätte, dass ich es jemals bin. Und das macht mir echt schon auch Freude, muss ich sagen.
Okay, also weil es könnte ja auch der Effekt eintreten, dass man sagt, naja, jetzt habe ich schon tagsüber mit der Organisation zu tun und dann mache ich das in der Freizeit auch noch. Also es ist auch eine Frage von Entgrenzung, aber das heißt, du hast dich da inspirieren und anstecken lassen aus dem privaten Umfeld.
Ja, genau. Und wir suchen uns für Freiräume dann manchmal. Aber wie es halt im DRK ist, ist der Freiraum manchmal auch das Rote Kreuz. Es ist halt einfach so.
Ja, genau. Okay, spannend. So, heute geht es ja im weitesten Sinne um Lernplattformen, dann auch eine spezielle Lernplattform oder digitale Lerninhalte. Und deswegen habe ich gedacht, wir fangen an mit so dem, das Rote Kreuz und die Lernplattformen, habe ich das genannt. Und zwar, ich habe auch eine eigene Erfahrung. Ich habe aber jetzt ehrlich gesagt, wo du gesagt hast, vor 10 Jahren, ich habe es jetzt nicht mehr recherchiert, wann das war, aber ich habe tatsächlich selber mal eine Erfahrung gemacht im Kontext digitales Lernen. Das war nämlich im Bayerischen Roten Kreuz in Unterfranken gab es mal eine Lernplattform auf Metacoon-Basis. Herzliche Grüße an den Thomas Lindörfer an der Stelle. Und da hatte ich mal eine Diskussion, ja, was kann man da machen und so weiter, weil ich beruflich auch mit so Lernplattformen zu tun hatte und hatte, glaube ich, auch mal begonnen, da Inhalte zu erstellen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es diese Plattform noch gibt. Ich vermute tendenziell eher nicht. Aber das war so mein Einstieg. Und jetzt vielleicht so für dich die Frage, wofür braucht es denn eigentlich Lernplattformen im Roten Kreuz?
Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich sehr viele Sichtweisen drauf. Und ich glaube, es ist wichtig, sozusagen ein bisschen das vom didaktischen Weg her zu sehen. Das ist auch so ein bisschen meine Herangehensweise. Also was hilft eigentlich jetzt ein digitales Lernangebot einer Organisation? Was hilft es den Menschen, die in dieser Organisation sind? Und wo könnten Punkte auch sein, die dann eben genau in dieser Organisations- und auch Kompetenzentwicklung von Organisationen eben hilfreich sein könnten? Und aus meiner Sicht ist die Möglichkeit, die man eben mit digitalen Lernangeboten hat, und da kommt auch gerade das Ehrenamt ins Spiel, natürlich schon der Punkt da, dass man Lernen in Situationen und Zeiten auch ermöglicht, in denen man eben jetzt die Ressource hat, sich auf zum Beispiel einen Lehrgang vorzubereiten oder sich eben in einem Themenbereich fit zu machen. Und was jetzt so in den letzten, ich will sagen, 2-3 Jahren auch das so ein bisschen die Brille ist, mit der wir als Abteilung miteinander uns sozusagen auch entwickeln wollen, ist, wie kann man Lernangebote nutzbar machen, die in der Tat diese Zeitvorteile und auch Lernvorteile nutzbar machen. Also was man aus der Lernforschung weiß, ist, dass die Effektivität von Lernangeboten dann besonders hoch ist, wenn man eben digitale und damit auch zeitlich sozusagen flexible Lernangebote verknüpft, und zwar jetzt auch wieder schlau verknüpft mit Lernangeboten, die eben in Präsenz angeboten werden. Das heißt also, was wirklich aufbauend aufeinander ist und didaktisch auch sozusagen zusammenpasst. Und ich glaube, das ist eine große Chance, die wir haben.
Ja, genau. Also das wäre gleich die nächste Frage gewesen. Also weil du sprichst es schon an. Also wie verzahnt man das möglicherweise mit Präsenzanteilen in der Bildung? Vielleicht auch deswegen, weil es eben bestimmte Dinge gibt, die kann man ganz gut in einem E-Learning abbilden und andere eben vielleicht nicht. Also vielleicht kann man das mal vorwegnehmen. Was ist denn, wenn du gerade dieses Beispiel sagst, so was, also wie hängt das auch didaktisch zusammen oder was bereite ich dann digital vor? Aber wo brauche ich eben möglicherweise doch Präsenz? Woran hängt denn das? Also wofür eignet sich E-Learning, wofür vielleicht nicht? Beziehungsweise wie ist das Zusammenspiel von digitalen und dann Präsenzinhalten?
Ja, also ich glaube, das kann man fast kaum tatsächlich so auseinandernehmen, dass man sagt, das ist jetzt ein guter Inhalt für die Präsenz und das ist ein guter Inhalt für die, sagen wir mal, Online-Variante, weil das immer eine Frage ist, auch der tatsächlichen Instruktion für die Lernenden und auch das Wechselspiel mit den Personen, die dann eigentlich den kompletten Lehrgang auch gestalterisch angehen. Das ist sowohl die Organisationsebene, aber auch die Ebene der Lehrkräfte, die wirklich dann aktiv sind. Und aus meiner Sicht ist es so, dass man natürlich jetzt eine soziale Interaktion, ein praktisches Training oder auch eben entsprechend das Umsetzen in einer Problemstellung von dem Erlernten natürlich jetzt schwierig sozusagen als wirkliche Handlung in einem Online-Setting tun kann. Da kommt man natürlich an seine Grenzen, das ist schon klar. Aber die Frage ist, was braucht es, um solche dann auch ja Problemlösekompetenzen anzubahnen, an Wissen, an vielleicht auch Reflexion, die im Vorfeld erfolgen kann. Ich glaube, da kann man sich mit Fantasie und ein bisschen Geschick schon viel einfallen lassen und denken, was dann hilfreich sein kann. Also auch für durchaus sehr stark kommunikations- oder praxisorientierte Dinge.
Okay, aber das klingt schon so, als wäre das dann halt ein Stück anspruchsvoller. Also das ist ja immer so. Ich muss mir ja so ein Lernsetting, muss ich mir irgendwie Gedanken machen, muss das irgendwie strukturieren und aufbauen. Das gilt natürlich für Präsenz und für Online. Aber das heißt, das könnte ein Schritt sein, der dann eben digital oder online vielleicht nochmal ein Stück anspruchsvoller ist als in Präsenz. Ist das so?
Ich glaube, dass Bildung grundsätzlich anspruchsvoller ist, als man denkt.
Mhm.
Und aus meiner Sicht ist es so, dass es eigentlich nicht viel andere Spielregeln braucht. Also jemand, der unvorbereitet vor eine Gruppe tritt und gar nicht richtig weiß, was er jetzt will und mit welchem Ziel, der wird vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit keine so gute Bildungsarbeit machen wie jemand, der einfach sich gut einstellt auf die Menschen und auf das, was das Ziel ist von dem, was er will. Und jetzt kommt halt nochmal was dazu, was ihn in seinen Spielräumen erweitert, nämlich eine Online-Möglichkeit,
mhm.
die er aber auch gut kennen muss. Also er muss wissen, was ist das, was da vermittelt wird, wenn es eben ein fertiger E-Learning-Kurs ist, oder was möchte ich erstellen, was vermittelt wird, um dann genau drauf aufzubauen und zu sagen, das passt einfach zusammen. Und insofern ist es natürlich eine Komplexität, die dazukommt, weil sie eine technische Komponente beinhaltet, weil es natürlich auch für die Teilnehmenden nochmal eine andere Herausforderung ist, jetzt eben entsprechend von der Einwahl über die Bedienung von dem Ganzen dann auch zurechtzukommen. Und es braucht halt eine andere Instruktion. Also ich sage immer, ein Kurs, der mit einem E-Learning sozusagen verbunden ist und das E-Learning vielleicht vorher stattfindet, bevor man in die Präsenz geht, der beginnt in dem Moment, in dem der Teilnehmer seine Einladung für das Seminar kriegt. Weil dann muss er wissen, bis wann muss ich mit dem E-Learning fertig sein, wie geht meine Einwahl, was muss ich können nach dem E-Learning, was ich brauche für die Präsenz. Und eigentlich steht und fällt dann viel auch mit der Instruktion, die derjenige kriegt, als sozusagen ja auf Auftrag oder Anweisung, wie auch immer man das nennen möchte, für seinen Lernweg ab dem Moment, wo er eigentlich den Zugang fürs E-Learning kriegt. Und das wird oft unterschätzt. Und ich glaube, wenn das jemand verinnerlicht und sagt, ich begleite meinen Lernenden einfach ab dem Moment gut, wo ich ihn in die Bildungsveranstaltung einlade und sehe den Beginn dann dort, dann kann das schon mal nicht so wahrscheinlich schieflaufen, glaube ich.
Würdest du sagen, also gerade weil du auch sagst, der braucht halt gewisse, also auch digitale Kompetenzen, oder digital bezogene Kompetenzen, sowohl bei denjenigen, die das Lernen organisieren oder vorbereiten, aber natürlich auch bei denen, die dann quasi als Teilnehmende da dabei sind. Da würdest du sagen, jetzt durch diese Entwicklung, sagen wir mal, insbesondere seit der Pandemie, mit viel Erfahrung auch mit so digitalen Werkzeugen, ist es leichter geworden, diesen Einstieg da zu machen für viele? Oder kommt es einfach auf den Menschen an? Das kann man jetzt nicht pauschal sagen.
Na, ich glaube, viele Dinge haben wir schon ganz gut in unsere tägliche Gewohnheit gebracht, sagen wir es mal so. Ich glaube, ein Online-Meeting zu bedienen ist für viel mehr Menschen normal als vor der Pandemie.
Mhm.
Ich glaube auch, jetzt sozusagen einfach ein digitales Tool zu nutzen für viele Dinge im Alltag ist auch normaler geworden. Da hat die Pandemie sicherlich einen Beitrag dazu geleistet. Insofern ist das, so wie du es schon richtig sagst, auf der Habenseite. Also da, glaube ich, haben wir Menschen, die durchaus digital kompetenter sind als vor der Pandemie. Ich glaube nur, dass wir durch die Pandemie leider auch einen Nebeneffekt haben, der uns immer noch so ein bisschen an den Hacken hängt, weil man einfach sagen muss, die Digitalisierung und die Digitalisierung des Lernens in der Pandemie wird heutzutage ja auch oft als Notfalldigitalisierung bezeichnet. Also da ging es ja nicht darum, gute Bildungsarbeit zu machen mit digitalen Bildungsanteilen, sondern es ging ja darum, eigentlich sich nicht anzustecken und eben das digitale Lernen als einzige Möglichkeit zu sehen, wie das halt geht.
Dass quasi überhaupt irgendwas stattfindet, dann hat man es halt so gemacht und ob das jetzt wirklich gut war oder nicht und die Zeit zum Überlegen hatte man auch nicht und jetzt haus halt mal raus.
Genau. Und dadurch hat man, glaube ich, so ein bisschen manchmal auch einen Abschluss negativen Fußabdruck da beim Lernenden hinterlassen, zu sagen, das hat irgendwie nichts getaugt.
Mhm.
Und ich glaube, man muss einfach sagen, gute Bildung braucht gute Menschen, die gute Bildung machen und auch die in der Lage und bereit sind, ihre Bildungsarbeit gut auch sozusagen vorzubereiten und sich auf eine Zielgruppe einzulassen. Und das ist, glaube ich, in dem Bereich digitales Lernen das Gleiche eigentlich. Und das hat man halt in der Pandemie gar nicht gekonnt. Insofern bleibt da auch der Vorwurf aus, ne? Es ging ja nicht anders.
Mhm.
Aber ich glaube, heute müssen wir das als Learning dazu nehmen, zu sagen, wie geht jetzt tatsächlich gute digitale Bildungsarbeit kombiniert mit gutem Präsenzlernen? Und dann kann das richtig gut werden.
Ja, genau, da kommen wir gleich dazu, weil das nämlich auch hat ja was mit so Ideen und Vorurteilen. Ja, was bedeutet denn eigentlich E-Learning und was ist es eben in Wirklichkeit nicht und welcher Aufwand entsteht dadurch? Das habe ich nachher noch gleich dabei. Ich würde nochmal kurz anknüpfen wollen an diese Frage, wofür braucht es eigentlich Lernplattformen im Roten Kreuz? Und du hattest schon gesagt, naja, klar, sowas wie zeit- und ortssouveränes Lernen ist da hilfreich und vielleicht auch, du hast ja vor allem vom Kombinieren mit Präsenzanteilen, aber ich hatte schon den Eindruck und das ist ja auch oft ein Argument zu sagen, ich kann vielleicht auch dann Präsenzinhalte reduzieren, was wiederum natürlich einen bestimmten Aufwand reduziert, wenn eben das dann geeignet ist. Ich habe mich noch gefragt, ob es schon auch ein Stück um Qualität geht im Sinne von gerade so standardisierte Inhalte, die sind ja sonst oder die sind immer ein Stück weit abhängig auch von der Person, die das vermittelt. Und im E-Learning kann ich halt zumindest sagen, okay, das wird halt so vermittelt, wie das da designt ist. Aber ich kann sicherstellen, dass die Qualität halt so ist, wie ich das haben will, sowohl von den Aussagen als auch von der Methodik, von wie läuft das ab. Würdest du sagen, dass das eine Rolle spielt, dass man damit quasi eine gewisse Art von Qualität sicherstellt, die erstmal unabhängig von der vermittelnden Person ist?
Also es kann schon sein, dass das dann auch in dem Sinne positiver Nebeneffekt ist. Es ist immer für mich so die Frage, ob man so eine Analogie ziehen kann, wenn man einfach auf Bildung guckt. Also ich glaube, wir müssen stark unterscheiden zwischen Input- und Output-orientiertem sozusagen Blick auf Bildung. Und wenn mich interessiert, was dabei rauskommt, ist immer so die Frage, ist dann die Abhängigkeit dessen, was vermittelt wird, für das, was dabei rauskommt, so linear? Ich bin jetzt nicht so derjenige, der daran glaubt, dass es so eine lineare Beziehung gibt zwischen vermittelten Inhalten und den Kompetenzen, die beim Lernenden rauskommen. Ich glaube, da steckt viel Verarbeitung und auch viel kognitive Prozesse dahinter, die, wenn man jetzt das Lernen als Konstrukt bezeichnet, schwierig sind, um einzelne Aspekte so in ein starkes Gewicht zu bringen. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das so der Hauptpunkt ist. Ich glaube, der Hauptpunkt ist eigentlich eher, dass wir es schaffen, nochmal zusätzliche Input-Kanäle zu aktivieren, die dann die Verarbeitung von dem, jetzt sagen wir mal, neu erlernten oder aufgenommenen Informationsgehalt stärker sozusagen fördern. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt eine Bildungsveranstaltung nehmen und wir sagen, du musst 4 Wochen vorher bitte das E-Learning XY machen, dann hat derjenige ja in den 4 Wochen Zeit, sich zu beschäftigen und vielleicht auch in Lebenssituationen zu kommen, wo er nochmal ins Gespräch kommt mit Leuten oder sich aktiv mit irgendwas auseinandersetzt. Vielleicht kriegt er sogar eine Aufgabenstellung zu sagen, hey, überleg doch mal bis zum Präsenzseminar, wie ist das bei dir im Alltag? Hast du das häufiger? Kommst du mit in Berührung oder so? Und wie? Sondern ich glaube, dann ändert sich auch in der Wahrnehmung und der Bezug zu dem Thema etwas. Und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende. Also gar nicht so arg, ob wir jetzt eine Vermittlung machen. Ich übertreibe jetzt mal zu sagen, früher beim Tageslichtprojektor war das ja auch schon so. Wenn das auf der Folie draufsteht, dann habe ich eine Qualitätssicherung, weil dann steht es ja auf der Folie.
Ja, genau. Aber das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, ob das jemand irgendwie verarbeitet oder was er daraus macht oder ob er es richtig versteht und so. Also das heißt, das wäre wieder die Erkenntnis, dass man eben Lernen nicht erzeugen kann, sondern dass man eben erstmal Impulse setzt und letztlich dann jeder anschließt an seine Lebenswirklichkeit und das da irgendwie integriert oder eben halt auch nicht, abhängig von verschiedenen Faktoren.
Wobei natürlich schon auch die Sache ist, wenn ich jetzt einen guten Experten habe, der einfach wirklich das Thema beherrscht und richtig gut rüberbringt und den kriege ich aber nicht in jeden Dienstabend, in jeden Bereitschaftsabend, will aber schon, dass die Leute davon teilhabe, sozusagen kriegen, dann ist natürlich das schon ein Argument zu sagen, okay, in dem E-Learning taucht ein Interview auf mit genau demjenigen und ich schaffe es, dass jeder dieses Interview hören kann, bevor man dann im Dienstabend vielleicht ein Thema dazu hat.
Mhm. Okay, also da hättest du einen Vorteil, weil es quasi eben eine Ressource ist, die ich sonst eben nicht in Realität bekomme und da habe ich halt die Chance und wenn ich das dann wiederum als Impuls nutze und einordne, dann ist das ein Mehrwert gegenüber, ich habe es nur so erzählt.
Zum Beispiel, ja.
Okay. Du hast vorhin schon das Ehrenamt angesprochen, weil ich habe mich auch gefragt, gibt es irgendwelche besonderen Umstände im Roten Kreuz im Kontext E-Learning, die uns von anderen Organisationen unterscheiden und warum man sagen kann, naja, deswegen ist es besonders wichtig oder das ist bei uns besonders zu beachten. Also Ehrenamt bedeutet ja, dass Leute ja halt einerseits nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen im Sinne von, ich kann von mir aus einfach so sagen, hier pass auf, du machst das halt jetzt heute Vormittag und ein Stück weit angewiesen sind auf eine eben Orts- und Zeitsouveränität. Das wäre aber letztlich ja auch in hauptamtlichen Bereichen, wo ja E-Learning genauso eingesetzt wird, ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Also das heißt, gibt es irgendwas, was uns unterscheidet von anderen Organisationen, warum bei uns E-Learning vielleicht besonders wichtig ist oder eine spezielle Rahmenbedingungen hat oder so?
Na, ich glaube, wenn man jetzt Entscheidungsträger fragt, die Verantwortung haben, natürlich auch, ich nehme mal das Stichwort Unterweisungen und Einweisungen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass viele sagen, naja, ein E-Learning hilft mir halt, zum Beispiel jetzt Sonderwegerechteinweisung oder so, zumindest besser auch abzubilden, als wenn ich es in Präsenz anbieten, in Klammern, muss. Das könnte ein pragmatischer Ansatz sein, wo ich denke, naja, ist es jetzt wirklich E-Learning? Keine Ahnung, aber es ist zumindest eine Arbeitserleichterung manchmal, um halt solche Dinge, die man eben jetzt wirklich auch regelmäßig dann unterweisen oder schulen muss, besser in die Breite sicherstellen zu können. da bieten wir auf dem Lerncampus auch vieles an. Das ist, auch wenn ich ehrlich bin, der ein großer Teil der Nutzung. Also wenn ich jetzt auf die Zahlen schaue, sind so Dinge wie Sonderwegerechtunterweisung oder Arbeitssicherheit oder so, das sind schon so die in Anführungszeichen Kassenschlager, also da, wo wirklich viele Leute das auch nutzen. Ich denke dann immer, eigentlich schade, weil das mir zu pragmatisch ist eigentlich und, glaube ich, nicht das Potenzial ausschöpft. Aber ich glaube, es ist trotzdem für den Verband ein Mehrwert, weil ich es ansonsten wahrscheinlich auch ganz schwierig immer auch organisiert bekommen würde, gerade im Ehrenamt, den Leuten eben die Informationen da gescheit zur Verfügung zu stellen.
Das ist aber auch was Typisches, etwas, das auch aus dem beruflichen Kontext kenne ich das auch. Also sagen wir so Pflichtinhalte, die irgendwie vielleicht auch wiederkehrend sind und so weiter, die darüber abzubilden, damit auf jeden Fall sichergestellt ist, okay, da hat jeder mal was dazu gehört. Jetzt kann man eben dann streiten oder diskutieren, wie profitiert der jeweilige Mensch davon und hat er sich das wirklich angeschaut und so weiter. Aber dann haben wir das auf jeden Fall sichergestellt. Und also du sagst schon, das ist eigentlich nicht, das schöpft nicht das Potenzial aus und das sind vielleicht jetzt auch nicht die, also nicht am aufwendigsten gestalteten Lerninhalte und so weiter. Aber man könnte ja auch sagen, naja, aber dann wissen die Leute schon mal, aha, es gibt einen Lerncampus, aha, was könnte man da so machen und entdecken vielleicht auch andere Bildungsangebote. Könnte das ein Effekt sein auch?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, es ist auch so. Und von daher will ich das auch gar nicht werten. Also ich glaube, es ist einfach eine Notwendigkeit, dass man jetzt hier eben entsprechend diese Inhalte auch probiert, möglichst zu schulen. Und ich glaube, es ist durchaus besser, als es nicht zu schulen. Und ich glaube schon, dass viele davon auch profitieren, weil sie sagen, Mensch, das erleichtert mir es einfach, weil ich es dann machen kann, wenn es meine Zeit auch zulässt. Insofern alles gut. Und wenn ich jetzt auf die Seite schaue, die eher wenig belichtet ist im Moment, was sozusagen digitales Lernen im Roten Kreuz anbelangt. Ich glaube, wenn wir auf die Weltpolitik und auf die sicherheitspolitischen Lagen gucken, sehe ich viele Situationen, in denen Informationen schnell auch fließen müssten, um in der Summe der verschiedenen auch ja Facetten unseres auch komplexen Hilfeleistungssystems einfach eine Handlungsfähigkeit bei den verschiedenen Personen in den unterschiedlichen Gruppierungen zu erzeugen. Und da ist, glaube ich, eine Informationsweitergabe und eine schnelle Informationsaufnahme und Möglichkeit, es zu transportieren, schon eigentlich eine Geschichte, da wird man sich in so Situationen sehr drüber freuen. Und ich glaube, eine, sagen wir mal, gute E-Learning sozusagen Kompetenz in Anführungszeichen bei den Nutzern insgesamt hilft, glaube ich, schon, dass es ein Beitrag sein kann, wenn wir da frühzeitig drüber nachdenken, auch zum Steigern der Resilienz der Organisation in der Krise.
Genau, zu dieser Thematik, also wie könnte man das auch in Krisen nutzen ad hoc, so wie du es gerade beschreibst, habe ich nachher auch einen eigenen Blog, weil das ja schon mal eine Diskussion war, die wir auf dem Barcamp gemeinsam geführt haben. Und das ist tatsächlich ein Punkt, auch da ist es ja vielleicht auch so, dass man eben profitiert zu sagen, okay, das Ding ist schon etabliert, es weiß jeder, was da los ist. Und wenn ich dann ankomme und sage, pass auf, jetzt gibt's einen aktuell relevanten Inhalt, dann muss ich nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern ich habe schon eine gewisse Verbreitung so. Bevor wir da hinkommen, ich habe mir jetzt in der Vorbereitung ein bisschen angeschaut, naja, was ist denn so los mit Lernplattformen im Roten Kreuz? Und das ist natürlich wie immer, wir sind eine sehr große Organisation, föderal organisiert und so weiter. Und deswegen ist das selbstverständlich unvollständig. Aber ich habe jetzt so mal spontan ein paar Sachen gefunden. Also es gibt in Thüringen gibt es ein Neo-LMS, es gibt in Sachsen Opal, es gibt eigene Lernplattformen im Generalsekretariat. Dann gibt es von der DRK Service GmbH eine Lernplattform, von der Föderation auf internationaler Ebene gibt es eine Lernplattform. Dann gibt es den Lerncampus in der DRK-Ausführung, vorsichtshalber noch in der BRK-Ausführung für den Landesverband Bayerisches Rotes Kreuz, in einer Ausführung für das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen GmbH. Dann gibt es bei einer Bergwacht in Bayern eine Lernbox. Dann gibt es noch selber gehostete Lernplattformen von Einzelgliederungen. Dann gibt es den Elterncampus. Also meine Frage ist eigentlich, und wie gesagt, das war ja unvollständig, was ist denn da der Plan oder wie hängt das zusammen?
Ja, ich glaube, die Frage, die ist eine fast schon klassische DRK-Frage. Also wir sind ein föderaler Verband, das merkt man auch genau an diesen auch manchmal nicht ganz übersichtlichen Strukturen. Oftmals steckt dahinter diesen Strukturen auch eine Geschichte, die dafür gesorgt hat, dass diese Strukturen so entstanden sind. Also gerade jetzt diese Lernplattformen sind natürlich auch aus der Situation entstanden, dass es halt die Notwendigkeit irgendwie gefühlt gab. Man braucht jetzt irgendwie eine Möglichkeit, digitale Inhalte zu transportieren. Und ich glaube, das Interessante ist jetzt eigentlich, wie schaffen wir es, dann eine Transparenz und auch eine, sagen wir, Zugänglichkeit zu Inhalten hinzubekommen. Und dann nehme ich die Zusammenarbeit mit dem Bundesverband gerade als extrem wertvoll wahr, die sich dem Thema jetzt schon ziemlich gewissenhaft auch widmen und zu sagen, welche Bildungsangebote werden denn wo von wem angeboten und wie komme ich da eigentlich ran? Von daher sehe ich dem Ganzen momentan eigentlich hoffnungsfroh entgegen, dass es auch so ein bisschen mehr Übersichtlichkeit in die Angebote in Zukunft geben wird. Es ist angedacht, dass es so eine Art Übersicht gibt, die der Bundesverband bereitstellt, welche E-Learnings gibt es auf welcher Plattform und dass man auch gucken wird, dass Inhalte, die quasi vom Bundesverband auch kommen oder vom Bundesverband beauftragt sind, fürs Ehrenamt tatsächlich auf den Plattformen auch verfügbar gehalten werden. Das heißt ganz konkret, wir haben im Auftrag des Bundesverbandes einen E-Learning-Kurs erstellen dürfen zum Thema Spontanhelfende beziehungsweise eigentlich Umgang von Einsatzkräften mit Spontanhelfenden in Einsatzsituationen, was ich glaube, das ist echt zeitgemäß und wichtig, dass man dieses Thema auch ein Stück weit transparent und gut transportiert. Und jetzt ist es so, dass dieser Inhalt auf den Lernplattformen im DRK verfügbar ist und eben nicht nur auf dem Lerncampus in Anführungszeichen, sondern auch auf anderen Plattformen, also auf der Föderationsplattform, auf der Plattform des Bundesverbandes und auch in Plattformen, die halt jetzt zum Beispiel das gerade benannt, Opal in Sachsen sozusagen sind. Und wir arbeiten da auch eng miteinander. Wir haben den Kontakt zueinander. Wir probieren schon, diese Lernwelt auch so insgesamt zu erschließen, dass man einfach sagen kann, naja, die Bildungsangebote müssen schon nach Möglichkeit halt auch flexibel transportierbar in die verschiedenen Plattformen sein.
Ja, genau. Das ist ja auch eine Frage so von, also da gibt es ja technische Ideen zur Kompatibilität und zu Standards, wie man sowas möglicherweise dann austauschen kann und so. Aber für mich ist dann auch die Frage, naja, also klar, du hast es beschrieben, da gibt es eine Historie und gibt es bestimmt immer einen Grund dafür, aber das ist natürlich in der Tat auch typisch irgendwie für so eine föderale Organisation, weil halt an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Entscheidungen und unterschiedliche Finanzierungen notwendig sind und dann kommt halt sowas raus und das muss jetzt nicht per se schlecht sein, aber im Ergebnis kann es natürlich schon sein, dass es insgesamt mehr Aufwand macht, als wenn man sich halt zum Beispiel auf eine Plattform konzentrieren würde. Also deswegen ist ja die Frage, du hast schon davon gesprochen, dass der Bundesverband da ein Stück eine Koordinationsrolle versucht zu übernehmen. Also gibt es da eine Art von Koordination und Strategie?
Also da ist es tatsächlich so, dass wir schon mit dem Bundesverband gemeinsam und ich denke auch mit den anderen Plattformen gemeinsam gucken, dass wir eine Übersicht hinbekommen, welche Bildungsangebote gibt es da grundsätzlich. Jetzt ist es natürlich so, dass man nicht für alle Teilbereiche im DRK da gleichermaßen sprechen kann. Also wir haben ja eine Föderalität auf der einen Seite, aber auch eine Diversifizierung von Angeboten auf der anderen. Also unsere Spannbreite reicht ja von der Migrationsarbeit über Bereitschaften bis hin Wasserwacht, Bergwacht und dann eben auch nochmal viele, viele Teilbereiche, die man manchmal auch gar nicht so denkt, dass es DRK das macht. Diese Breite jetzt nochmal sozusagen in die föderale Bildungslandschaft zu bringen, und dann auch zu sagen, das muss eine Plattform geben, die das alles kann. Teilweise auch mit sehr professionalisierten Elementen, wie Berufsausbildung in der Pflege, Berufsausbildung im Rettungsdienst. Boah, das ist ganz schön anspruchsvoll. Und ich glaube, da muss man einfach auch sagen, vielleicht ist das auch ein bisschen zu stark in eine, also das wäre wahrscheinlich zu stark auch in eine Einheitlichkeit gedacht, die vermutlich auch gar nicht möglich ist, weil einfach die Bedarfe da schon echt unterschiedlich sind, auch an Plattformen.
Okay, das heißt, die Heterogenität führt zu irgendwelchen Grenzen, wo man dann sagt, okay, das ist dann auch nicht mehr sinnvoll. Und also genau, weil du hast gesagt, eine Plattform, also es wäre natürlich, soll ich sagen, ein galaktischer Idealzustand, das würde man ja sowieso nicht erreichen, aber vielleicht braucht es halt weniger als, weiß nicht, wie viel es jetzt sind, 17, 39. Aber okay, habe ich verstanden. Also es gibt, die Heterogenität sorgt auch dafür, dass eben die Anforderungen sehr unterschiedlich sein können und man sich deswegen da schlecht auf eine Lösung konzentrieren kann. Aber jetzt schauen wir heute vor allem die Lösung der DRK Lerncampus an. Vielleicht als Einstieg, was würdest du sagen, was ist denn der DRK Lerncampus? Vielleicht auch, was ist er nicht?
Also wir sind auf jeden Fall als Team, als Abteilung so aufgestellt, dass wir zum einen Inhalte selber erstellen können. Also wir haben Spezialisten für Videografik und für das auch Texten von Skripten, die dann später zu Lerneinheiten werden. Also das ist schon so, dass wir das als pädagogische Aufgabe auch sehen, den Transfer von Inhalten in die digitale Welt und die Anschlussfähigkeit dieser Inhalte zu Präsenzveranstaltungen tatsächlich planerisch auch umzusetzen und oft auch in Projekten mit Auftraggebern, die jetzt einen Bildungsbedarf sozusagen auch haben, zu gucken, wie kriegen wir da im besten Fall ein Blended Learning Konzept raus, was halt dann auch einen E-Learning-Anteil hat. Also das Ganze sozusagen zu konzipieren, zu erstellen, online zu stellen, das ist so ein Punkt, wo ich sage, das machen wir auch sehr stark in Kooperation mit den Landesverbänden, mit dem Bundesverband oder anderen Auftraggebern. Und das, glaube ich, ist so eine Besonderheit, die bei uns schon eine große Rolle spielt. Wir sind nahbar und erreichbar als Plattform. Also wir haben ein Serviceteam, was über E-Mail und Telefon tatsächlich wirklich erreichbar ist und wo wir merken, Lernende haben den Bedarf schon zu sagen, oh Mensch, ich komme da technisch nicht weiter, wie geht denn das oder ich habe dann ein Problem. Und die dann zu begleiten, zu sagen, okay, wir kriegen es miteinander hin, also klick mal da und so, das ist schon wirklich oft wichtig, um da die Menschen nicht zu verprellen, die halt wenig technisch affin sind oder vielleicht auch gar nicht so viel Erfahrung jetzt haben mit dem digitalisierten Lernen, was gar nicht altersabhängig ist. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich sage, das macht uns schon, glaube ich, auch aus, dass wir da eine gute Möglichkeit haben, eine Erreichbarkeit zu haben. Und wir probieren als Lernplattform schon aus dem DRK fürs DRK Lerninhalte auch aufzubereiten, zur Verfügung zu stellen. Und wir ermöglichen es den Verbänden auch, eigene Lerninhalte für sich selber zu erstellen und bei uns auf dem Lerncampus auch online zu stellen. Das heißt, wir haben nicht nur eigene Dinge, sondern wir sagen, okay, wenn ein Kreisverband ein E-Learning für sich machen möchte, kein Problem, kann er bei uns auf der Plattform auch tun. Das ist so das, wo ich sage, das ist unser Bereich, den wir abdecken, sowohl für hauptamtliche Bereiche als auch für den Bereich des Ehrenamtes. Wenn du jetzt fragst, was machen wir nicht, dann ist es, glaube ich, so, dass ich sagen würde jetzt, wir sind nicht die Plattform im Moment, die jetzt Inhalte selber erstellen würde, die jetzt in ein ganz anderes Feld sozusagen gehen. Also ich nehme jetzt mal eine Office-Schulung sozusagen anzubieten. Also das würde man jetzt auch einer DRK-Plattform nicht anbieten, dass wir das nicht abnehmen, dass wir das besser können als ein spezialisierter Bildungsanbieter, sage ich jetzt mal.
Genau, es ist total spannend, du hast schon ganz viele Sachen vorweggenommen, aber vielleicht, weil wir an der Stelle gerade sind, also Office-Lernen oder was weiß ich, Verhandlungstechnik oder was weiß ich, irgendwas, wo man sagt, okay, das hat überhaupt keinen Spezial-Rotkreuz-Bezug, sondern das ist halt sowas ganz Allgemeines. Hast du gerade gesagt, würdet ihr nicht selber produzieren? Das ist irgendwie naheliegend. Gibt es da die Möglichkeit, also oder macht ihr sowas, dass ihr quasi das einfach kauft, fertig und sagt, ja, hier hat schon jemand erfunden und wir integrieren das und bieten das an? Oder ist das auch nicht eure Strategie, weil ihr sagt, naja, das hat keinen Mehrwert eigentlich?
Doch, das machen wir dann schon. Also wenn jemand sagt, er hätte gerne ein E-Learning integriert und hat das irgendwo gesehen und sagt, das würde er gerne sozusagen machen, und dann binden wir das schon ein. Das kommt schon in Frage. Ist jetzt nicht unser Hauptalltag, weil ich glaube, ja, viele wenden sich halt dann auch für so Dinge an Plattformen, die sie halt glauben, dass sie da die Inhalte vielleicht besser kriegen. Mhm. Ich glaube auch im Roten Kreuz sind so manche Themenbereiche gar nicht so stark einfach auch gefragt. Und deswegen kriegen wir das gar nicht jetzt so mit, weil ich glaube, dann sind wir auch nicht die Plattform, wo man es als erstes suchen würde.
Okay. Und aber was du ja schon angedeutet hast mit dem auch, was ihr tut, also was ja schon deutlich wird, das geht eben jetzt nicht drum zu sagen, naja, da ist halt jemand, der technisch eine Plattform betreibt, fertig, sondern das ist ganz viel mehr, was da an Angebot da ist, an Gewerken und so weiter, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Aber das ist schon mal ein Punkt. Also es geht eben nicht zu sagen, naja, es ist wichtig, dass das irgendwie gehostet wird quasi. Das ist, also logisch muss das auch funktionieren, damit das halt auch irgendwie verfügbar ist und bla bla. Aber das ist jetzt nicht euer Fokus, sondern ihr seid da sehr viel breiter unterwegs. Vielleicht schauen wir trotzdem ganz kurz unter die Haube. Was ist denn die technische Basis von diesem DRK-Lerncampus?
Also wir haben einen Bereich, der natürlich jetzt online steht. Den haben wir so aufgebaut, dass er natürlich auch möglichst gut ist, was den Zugriff anbelangt und natürlich auch niederschwellig verfügbar. Und das ist mit dem Wachsen der Plattform durchaus anspruchsvoller geworden. Mhm. Also wir haben mittlerweile den Lerncampus in zwei gespiegelten Rechenzentren sozusagen stehen, nutzen dafür auch einen Dienstleister, der das halt eben entsprechend auch supportet und auch uns die Rechenleistung, aber auch die IT-Sicherheit sozusagen gewährleistet. Und die Herausforderung ist schon, dass wir eben sagen, naja, wie geht denn das, dass wir zum Beispiel auch eine Ausfallsicherheit herstellen und eine Datensicherheit herstellen und eben entsprechend die Komponenten herstellen. Was ist denn jetzt, wenn tatsächlich irgendwelche Formen von Cyberattacken zum Beispiel sind? Und da merken wir, müssen wir schon auch natürlich gucken, dass wir da das Thema IT-Sicherheit auch ernst nehmen. Also wir haben, wie gesagt, zwei verschiedene Rechenzentren, von denen eins eigentlich nur ruht. Und sobald ein Server sozusagen jetzt aus irgendwelchen Gründen jetzt in die Knie gehen würde, dann würde einfach das zweite Rechenzentrum hochfahren und wir hätten dann trotzdem noch eine Verfügbarkeit. Wir haben natürlich auch stark ausgebaute Datensicherungssysteme, dass wir die Nutzerdaten und die Lernfortschrittsdaten im Prinzip hoffentlich nicht so leicht verlieren. Also man muss da wirklich sagen, dreimal auf Holz klopfen, es ist einfach eine angespannte Zeit, das merken wir schon. Also wir hatten tatsächlich auch schon zweimal Attacken, wo wir sagen müssen, da sind wir echt auch stark gefordert gewesen, weil da tatsächlich von IP-Adressen aus dem Ausland wir massiv auch beschossen worden sind mit Anfragen, die dann schon ja die Leistungsfähigkeit vom System in dem Moment durchaus in die Knie gezwungen haben. Insofern ist das Thema IT-Sicherheit schon ein spürbares und da müssen wir schon gucken, wie wir da eben entsprechend auch immer wieder den Standard auch anpassen und auch bewerten.
Ist das, basiert der Lerncampus auf einem Standardprodukt, also was man sagt, ja, kann man kaufen, Lernplattform, oder ist das was, was selber entwickelt worden ist?
Also wir haben als Standardprodukt für die vor allem Lerninhalte, die jetzt kursbegleitend sind, wo dann auch Teilnehmende und Lehrende quasi gemeinsam auch Inhalte dort einstellen und miteinander drin arbeiten können, ein sogenanntes Learn-Management-System, also sprich so eine Art Plattform, wo man eben wirklich mit dem kooperativen Online-Lernen gemeinsam arbeiten kann, integriert. Das ist eine Anwendung, die ist ziemlich standardmäßig. Das ist eine Moodle-Plattform. Und das Drumherum ist letztendlich tatsächlich eine Eigenentwicklung, die zwar auf einer Programmierbasis steht, die auf Komponenten basiert, die halt eben standardmäßig verwendet werden, wo wir aber in den letzten Jahren auch so eine Datenbank und einen App-Gefüge haben, wo verschiedene Tools eigentlich ineinander greifen und in der Tat könnte man das jetzt so auf dem Markt als fertiges Tool jetzt nicht einfach so irgendwo kaufen, sondern es ist tatsächlich schon eine Eigenprogrammierung von uns.
Okay, aber das heißt Moodle, was ja glaube ich sogar Open Source ist, ist quasi eigentlich ein Kern und ihr habt aber drumherum eine Art Ökosystem geschaffen, was dann eben individuell entwickelt worden ist.
Genau, und die Bedarfe, die das Rote Kreuz da auch an uns stellt, sind natürlich auch mit der Digitalisierung immer höher. Also es geht jetzt auch um die Frage, welche Schnittstellen können wir anbieten, wie könnten wir eine Anbindung vom zum Beispiel DRK-Server an den Lerncampus realisieren. Und es hat uns in den letzten Jahren einfach dazu gebracht, immer wieder neue Programmierungen dazu anzupassen, sodass jetzt zum Beispiel eben diese Schnittstelle DRK-Server auch jetzt existent ist und man kann, ohne dass man im Prinzip einen zweiten Zugang braucht, aus dem DRK-Server auf den Lerncampus zugreifen. Die abgeschlossenen Kurse werden dann in die Helferakte direkt übertragen. Und so gibt es auch andere Systeme im DRK, wo eben Schnittstellen notwendig sind. Genau, und das steigert die Komplexität von dem System natürlich dann auch wiederum.
Okay, DRK-Server, muss man kurz sagen, das ist ja so ein System zur Verwaltung von Mitgliederdaten und Ressourcen. Und also da gab es auf jeden Fall auch schon mal eine Folge dazu, die wir in den Shownotes verlinken. Und der DRK-Server hat jetzt ein Stück weit noch an Bedeutung gewonnen, weil der ja ein verbandsweit strategisch gesetztes Tool zum Ressourcenmanagement ist, was eine Erkenntnis auch aus großen Einsätzen wie dem Hochwasser im Ahrtal ist. Auch dazu gibt es eine Folge mit der Sabrina Bargus, wo wir über die Erkenntnisse da gesprochen haben, die ich auch gern in den Shownotes verlinke. So, technisch alles klar. Jetzt schauen wir mal wieder auf die Inhalte. Welche Inhalte finde ich denn im Lerncampus? Du hast vorher schon ein bisschen was angedeutet, also sowas wie so wiederkehrende, also Arbeitsschutzbelehrung oder auch sowas wie, wie fahre ich denn mit Sondersignalen? Aber die Breite ist ja sicher sehr viel größer. Was gibt's denn an Inhalten im Lerncampus? Neben dem, dass du gesagt hast, naja, das kann man natürlich abschließend nicht sagen, weil ja immer neue entstehen können. Aber so, wenn man sagen müsste, was ist so der Überblick ungefähr? Wenn ich das suche, dann bin ich im Lerncampus richtig.
Also wir haben mehrere, sagen wir mal, auch, glaube ich, wir haben mehrere Nutzersparten, sage ich jetzt mal. Wo wir herkommen, ist ganz klar, so der Ursprung war in der Intention, auch für den Rettungsdienst E-Learning-Kurse bereitzustellen. Das war auch der Kern eigentlich, weswegen es den Lerncampus gibt. Es gab in Baden-Württemberg und im Badischen Roten Kreuz die Entscheidung der Geschäftsführer der Kreisverbände. Wir brauchen eine Lernplattform für den Rettungsdienst, weil damals das Thema war Qualifizierung Notfallsanitäter und damit sozusagen auch ein starker Lernbedarf da war, den man digital begleiten wollte. Und das ist immer noch so, dass der Rettungsdienst einen großen Bestandteil des Lerncampus ausmacht. Aber oftmals kriege ich gesagt, naja, ihr habt ja hauptsächlich Rettungsdienstinhalte. Das stimmt mittlerweile aus meiner Sicht jetzt nicht mehr ganz. Also wir haben auch viele Inhalte nachgezogen, jetzt die allgemein im DRK eine große Rolle spielen. Also von angefangen jetzt dem Thema Diversity, Diversity-Schulung, dann eben entsprechend auch das Thema mit Hausnotruf als ein Bestandteil, wo wir mittlerweile viele E-Learning-Angebote haben. Oder auch der Bereich von Pflegeunterstützung. Da haben wir gerade ein Projekt auch nochmal laufen, so dass wir da durchaus viele Anteile mit berücksichtigen, die auch durchaus eine Rolle spielen.
Also auf jeden Fall eine gewisse thematische Breite und aber begonnen quasi in so notfallmedizinischem Setting. So.
Das war sozusagen der Aufschlag. Ich würde sagen, in den letzten 3-4 Jahren hat dann tatsächlich das Ehrenamt begonnen, den Rettungsdienst auch ein Stück weit mindestens einzuholen. Aber ich glaube, wenn ich mir die anschaue, ist es schon so, dass die im Rettungsdienst fast hinter der Nutzung des Ehrenamts mittlerweile zurückbleibt.
Okay. Was denn noch so eine Besonderheit ist, vielleicht ist das tatsächlich auch was, was jetzt nicht so typisch ist, aber weil du vorher auch gerade so diese Inhalte wie zum Beispiel die Arbeitssicherheitsbelehrung angesprochen hast, da gibt es ja zum Teil unterschiedliche Modi, also im Sinne von, ich kann das selber tun für mich und ich könnte das aber auch in so einem Gruppensetting machen, zu sagen, hey, wir haben uns heute getroffen und jetzt schauen wir uns da mal die Inhalte an und ergänzen die vielleicht um eine Diskussion oder was auch immer, Erfahrungsaustausch, sonst irgendwas, und ich dokumentiere dann in der Lernplattform, dass diese 17 Personen heute Abend sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also so eine Art Gruppenunterweisungslösung. Ist das was Spezielles oder ist das was eigentlich gar keine Rolle spielt, weil es nur bei 3 von 12.400 Lerninhalten überhaupt möglich ist? Oder?
Ja, also das war ein Wunsch, der kam aus, ich glaube sogar dem Bayerischen Roten Kreuz, wenn ich mich richtig erinnere. Da war es so, dass die Herausforderung ist, gerade dann, wenn zum Beispiel Kindertagesstätten oder in der Pflege jetzt nicht jeder einen eigenen Rechnerarbeitsplatz hat, ob man Schulungen nicht sozusagen dann über einen Beamer zeigen kann, die Fragen einbinden kann und dann macht man mit der Gruppe gemeinsam sozusagen immer wieder einen Ausflug auch und geht wieder zurück in das E-Learning, guckt sich den nächsten Teil an, bearbeitet die Frage gemeinsam und so. Und es hat sich in der Tat ganz gut herausgestellt als sinnvolle Lösung für manche Zielgruppen. Und deswegen gibt es mittlerweile schon viele Schulungen, die als Gruppenschulung angeboten und auch durchgeführt werden. Und das scheint wohl für viele auch eine gute Option zu sein, so wie ich das mitbekomme.
Genau, es ist ja auch eine Verbindung von digitalen Anteilen und eben anderen Aspekten von Lernen oder Interaktionen in der Gruppe, aber wo das halt auch gut zusammenwächst.
Ja, genau.
Ich habe den Eindruck, dass auch manchmal das so ein Missverständnis gibt. Also E-Learning, das ist quasi, ja, da gibt es halt eine Plattform, und da legst du halt ein bisschen eine Präsentation ab und ein Dokument und dann ist schick und dann ist E-Learning und dann ist fein. Das würde ich sagen, da sind wir uns vermutlich einig, dass das natürlich kein E-Learning ist, sondern das ist irgendwas anderes. Also deswegen wäre meine Frage, wie sieht denn eigentlich ein zeitgemäßes E-Learning-Angebot heute aus? Oder vielleicht auch, was ist denn da möglich, wenn man sagt, man hat wirklich die Idee und die Ressourcen, das ordentlich aufzubereiten?
Ja, die Frage ist eine, die einen, glaube ich, immer beschäftigt. Also meiner Meinung nach sind Lerninhalte immer anzupassen, natürlich auch wiederum an jetzt unterschiedliche Strömungen, an verschiedene Zeiten und verschiedene Menschen, die halt in diesen Zeiten ja auch unterschiedliche Bedarfe haben. Und da erlebe ich schon, dass wir im Vergleich zu jetzt vor 10 Jahren den Anspruch haben, dass ein Video eine andere Qualität hat heutzutage wie vor 10 Jahren. Also insofern, glaube ich, ist die Medienqualität schon eine Fragestellung. Also die Leute wollen schon einen guten Ton haben, die wollen eine gute Animation sehen, die wollen einfach eine Eingänglichkeit auch sozusagen dann haben, möchten einen guten Sprecher. Das sind schon so Rahmenbedingungen und die sind einfach, sonst schalten die halt aus. Ne? Es sollte nicht zu lang sein. Also wir hatten am Anfang auch echt, ich will es gar nicht mehr anschauen. Also zum Teil Kurse, die haben ewige Videos gehabt, dann saß man eine halbe Stunde lang dran und mittlerweile denke ich, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minuten Video reicht und dann muss aber schon wieder der Wechsel kommen und interaktive Fragen mit drin, Reflexionsmöglichkeiten und gute Beispiele auch. Und da ist die Herausforderung in der Tat, eine Zielgruppe sich vorzustellen. Wenn ich mit unseren Entwicklern spreche, die E-Learning-Kurse konzipieren, ist es oft so eine Kernfrage. Also wer ist denn jetzt eigentlich Zielgruppe und wie gestaltet sich das spätere Lernprodukt für diese Zielgruppe angemessen? Und der Unterschied ist halt, im Lehrsaal kann ich mich ja gut vorbereiten auf meine Zielgruppe, wenn ich aber merke, es sind doch irgendwie, die Menschen sind anders. Deswegen ist die Frage der Zielgruppe ja auch so eine Frage, gibt's die denn eigentlich in dem Sinne überhaupt? Dann stelle ich mich halt drauf ein und kann meinen Unterricht dann trotzdem machen. Aber ich muss mich halt auf die Leute ein bisschen anders sozusagen fokussieren und einlassen. Und das geht halt beim E-Learning nicht so richtig, weil das wird halt abgespielt und wird so sein, wie es halt konzipiert ist. Und da ist, glaube ich, eine gute Geschichte, eine Breite, die Menschen erreicht und trotzdem eine Zugeschnittenheit auf die voraussichtlichen Lebenszusammenhänge von denen, die das E-Learning sich anschauen, echt die große Herausforderung. Und da merken wir auch immer, wie wir da ja einfach probieren wollen, auch besser zu werden. Es gibt so diese geflügelten Dinge, wie jetzt zum Beispiel das Thema Storytelling. Also versuche, die Menschen zu begeistern, indem du sie im Prinzip auch in ein Beispiel, in eine Geschichte bringst, die sie halt dann für sich selber auch so wahrnehmen, dass es mit ihrem Leben was zu tun hat und dann beispielhaft an dieser Situation in dieser Geschichte lernen. Das ist natürlich eine schöne Idee. Das probiert man auch gerne umzusetzen, weil sich das für E-Learning natürlich gut eignet. Aber ob dann die Geschichte wirklich zu den Menschen passt, das ist auch in dem Feedback. Manchmal trifft man es und manchmal merkt man, oh, irgendwie hat es doch nicht alle ganz gut erreicht.
Ja, ist halt vielleicht sogar noch eine größere Herausforderung, weil eben jetzt in der Präsenz kann ich, wie du beschrieben hast, da ein bisschen drauf reagieren. Und für das E-Learning, ich weiß ja nicht, wer sich dafür interessiert und wer das dann macht und wie unterschiedlich die Menschen sind im Hinblick auf ihre Bedürfnisse. Also das heißt, das ist halt erstmal so, wie es ist und das kann ich halt schwerer, also ich kann es versuchen, mir vorzustellen, aber wirklich wissen tue ich es halt dann, wenn es nachgefragt wird und dann wiederum kann ich aber ja wahrscheinlich auch bei, Teilnehmer XY hat sich das angeschaut und dann weiß ich auch nicht, naja, wie tickt denn der, was ist dem wichtig? So, gibt es eine Art von Evaluation auch von diesen Inhalten? Also im Sinne von, kann ich sagen, hey, war für mich hilfreich oder nicht oder irgendeine Art von Feedback geben?
Also man kann zu den allermeisten E-Learning-Kursen tatsächlich ein Feedback auch abgeben unmittelbar. Das gucken wir uns auch an und versuchen daraus zu lernen. Da erleben wir, dass es häufig ein sehr positives Feedback ist. Mhm. Was für uns oftmals natürlich im Trüben bleibt, ist in der Tat am Ende des Lernweges, ob dann das gelungen ist, eine neue Problemlösefähigkeit oder vielleicht sogar eine Kompetenz anzubahnen. Ich glaube, das lässt sich mit einem E-Learning alleine, das wäre vermessen zu sagen. Also E-Learning schafft Kompetenzen. Das ist, finde ich, also da würde man sich echt weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Insofern fände ich nochmal spannend die Fragestellung, inwieweit der Verband in der Lage ist, ein digitales Lernkonzept sozusagen für sich auch zu entdecken. Mit Menschen, die in der Lage sind, digitale Lernkonzepte halt eben bei sich auch zu implementieren. Da wird oft ursprünglich aus dem australischen Raum dieses sogenannte Flipped Classroom-Konzept herangezogen, wo man sagt, man stellt eigentlich das Lernen auf den Kopf. Man sagt, die Input-Phasen lernt derjenige für sich selber, das Lernen da zu Hause oder wo auch immer. Und dann kommt man eigentlich für Transfer und für Verknüpfung und für praktisches Training eben entsprechend in die Gruppe zusammen. Das hinkt ein bisschen, weil das Flipped Classroom-Konzept in der Tat ein schulbegleitendes Konzept ist, was über einen längeren Zeitraum angelegt ist und eigentlich auch in der allgemeinbildenden Schule verortet ist. Das ist auch sehr, sehr erfolgreich. Also man muss sagen, das funktioniert. Aber da habe ich halt als Schüler meine Lehrkraft, die ich immer erreichen kann zu Schulzeiten, auch wenn ich gerade daheim für mich sozusagen meine Lektion durcharbeite. Das lässt sich im DRK-Kontext nicht ganz so übertragen. Aber ich glaube, was dahinter steckt, ist, ich muss einfach Lehrkräfte haben, die in der Überzeugung sind, dass sie einfach der Dreh- und Angelpunkt von der Lehr-Lern-Situation sind. Also ob es nun jetzt digital unterstützt ist oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Und die müssen eigentlich gut einleiten in die digitale Lernsituation und gut aufbereiten und Vernetzungsarbeit danach machen mit den Lerngruppen, bevor es dann wieder in den vielleicht nächsten digitalen Abschnitt geht. Und ich glaube, da ist die Kompetenz der Lehrkräfte schon nochmal stark gefordert im Roten Kreuz.
Er hört mal schon ein bisschen raus, wie anspruchsvoll das dann auch ist. Was ich mich noch gefragt habe, eben wenn man sowas, so Lernangebote gestaltet und die Möglichkeiten, die man jetzt auch hat, von der Vermittlung oder von der Abbildung in der Plattform und weil wir ja jetzt hier eben einen Podcast machen, war so die Frage, welche Rolle spielen denn reine Audioinhalte in euren Lernangeboten? Ist das was überhaupt eine Rolle spielt oder ist das eben dann zu wenig, weil es eben nur einen Kanal bedient? Also gibt es sowas, reine Audioformate oder eben vielleicht sogar die Integration von irgendwelchen, ja, weiß ich auch nicht, Audiobeiträgen von irgendwelchen Medien oder Podcasts oder irgendwas, spielt das eine Rolle?
Also Audio an sich spielt bei uns in einigen E-Learning-Kursen schon eine Rolle. Also wir haben zum Teil auch Audiospuren drin, die dann zum Beispiel auch hinterlegt sind in Aufgabenstellungen mit tatsächlich Anleitungen, Dinge eben entsprechend zum Beispiel als Aufgabe zu lösen und so. Und wir haben auch schon Podcasts produziert in Baden-Württemberg, zum Beispiel für die Landestarifgemeinschaft. Also das ist schon so. Es ist jetzt im Moment nicht unser Hauptlernweg, weil wir denken, die auditive Seite alleine könnte man eben visuell unterstützen und dann nochmal mehr Kanäle sozusagen auch mit Informationen zur Verknüpfung auch ausstatten. Weshalb wir reine auditive Inhalte selten bei uns als Lernangebot haben. Ich glaube aber, dass das Thema Podcast schon hilft für diejenigen, die einfach zwischendrin mal Bock haben, sich was anzuhören und dann einfach sagen, oh komm, ich mache mir das mal auf die Ohren und hör zum Beispiel eine Folge, wo es um den Lerncampus geht, auf 7 gute Gründe.
Ja, genau. Sehr schön. Schöne Verknüpfung und natürlich immer eine gute Empfehlung. Aber in dem Zusammenhang habe ich mir so aufgefallen, es gibt jetzt einen neuen Podcast vom Roten Kreuz in Baden-Württemberg, nämlich Stabil Sozial. Und ich habe verstanden, dass das auch irgendwie mit der Landesschule zusammenhängt. Seid ihr da irgendwie konkret beteiligt?
Da haben wir auch schon eine Folge produziert tatsächlich. Da ging es um das Thema 5 Jahre nach Corona. Wie ist digitales Lernen sozusagen und die Pandemie? Wie war das? Was hat sich da ereignet? Wie hängt es zusammen? Und insofern sind wir da tatsächlich auch in einer Folge vertreten. Die Frage ist halt immer, ist es jetzt, also was ist Lernen? Ne? Also ist der Podcast ein Lernangebot oder ist es ein Angebot für, ist Information gleich Lernen? Also das muss man einfach genau angucken und wahrscheinlich gibt es auch gar keine genaue Antwort drauf.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, beziehungsweise jetzt, wenn ich es an unserem Beispiel sehe, wir haben sicher immer wieder mal Folgen, wo es nicht die ganze Folge jetzt im Sinne von das, dann wenn du das gehört hast, hast du was gelernt, also hoffentlich schon auch immer irgendwie, aber wenn man das integrieren würde in Bildungsangebote, wird das ja heißen, was weiß ich, diese Sequenz von, was weiß ich, 3 Minuten, die ist ganz wichtig für, um irgendwas zu erläutern oder zu erklären, wie eine bestimmte Rolle oder Funktion oder Aufgabe funktioniert und weil das eben vielleicht auch jemand ist, der da ganz Gutes darstellt und vermitteln kann und eine Expertise hat, deswegen nutze ich das jetzt als Schnipsel oder so. Also, aber ich glaube auch, dass das nicht im Ganzen funktioniert. Aber das heißt nochmal zurück zu dem Stabil Sozial. Also ihr wart da selber Thema, aber es ist nicht so, dass ihr die ganze Reihe produziert als quasi interner Auftrag, sondern das war eher so, dass ihr da als Thema zu Gast wart.
Genau, also wir waren da als Thema zu Gast. Wir haben auch eine andere Folge, die von der Landesschule erstellt worden ist, auch die Aufnahme gemanagt und so ähnlich wie du jetzt halt auch über ein Tool eben die Aufnahme sozusagen auch gewährleistet. Aber das ist der Podcast vom Landesverband und wir dürfen ein Teil davon sein, wofür wir auch sehr dankbar sind. Aber wir haben nicht sozusagen den Podcast an sich in der Mache komplett. Nein, das haben wir nicht.
Okay, also Stabil Sozial wird in den Shownotes verlinkt. Grüße gehen raus an die Kolleginnen und Kollegen. Herzliche Einladung auch zur Vernetzung der PodcastmacherInnen im Roten Kreuz. Du hast vorher schon angedeutet, auch sowas für Gewerke im Haus sind. Wie entstehen denn eigentlich so Lerninhalte? Aber vielleicht können wir da nochmal ansetzen. Also zu sagen, wenn es jetzt was noch nicht gibt, wie kommt denn so ein Lerninhalt in den DRK-Lerncampus?
Also wir kriegen, manchmal kriegen wir die Anfragen sozusagen von außen, oftmals auch sozusagen von innen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was, glaube ich, gerade ehrlich ein wichtiges Thema für auch das Ehrenamt im Roten Kreuz ist. Wir haben derzeit einen E-Learning-Content in der Produktion, wo es um das Thema geht, zivil-militärische Zusammenarbeit. Und da waren einfach verschiedene Situationen, wo wir uns als Team gedacht haben, Mensch, das ist im Roten Kreuz nicht im Bewusstsein, was wir da vielleicht auch für eine Umbruchsphase gerade miterleben dürfen. Und was heißt denn das jetzt eigentlich für die Menschen, die in unserem Landesverband, aber auch natürlich in allen Landesverbänden jetzt im Roten Kreuz sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind? Und haben uns jetzt mal diese Frage gestellt und dann überlegt, wie könnten wir einen E-Learning-Kurs aufbauen, der genau über diese Herausforderungen auch informiert? Und wo kriegen wir valide Informationen her? So ähnlich wie wenn du einen Podcast machst und überlegst dir halt, wen könntest du fragen? Und jetzt ist es so, dass wir derzeit diese Folge auch bei uns in Produktion haben und in den nächsten Wochen wird es auch erscheinen. Und so könnte es zum Beispiel dazu kommen, dass ein E-Learning-Inhalt entsteht. Oftmals aber auch durch konkrete Kundenanfragen, wo jemand also ein Landesverband, der Bundesverband oder vielleicht auch manchmal auch Behörden oder andere Organisationen auf uns zukommen und sagen, wir haben da einen ganz konkreten Lernauftrag, den wollen wir als E-Learning umgesetzt haben.
Ja, genau. Aber das heißt, da gibt es irgendjemand, der hat den Bedarf. Und das heißt, dann braucht es erstmal eine Art von Bedarfsklärung, oder? Dass man sagt, okay, worum geht's da? Wie aufwendig? Was ist die Zielgruppe? Von mir aus auch, was ist das Budget oder so? Wie geht das?
Genau, also wenn wir jetzt die Anfrage von außen bekommen, dann müssen wir halt erstmal in die Klärung gehen, wie ist die Zielerwartung von dem Kunden und wie ist sozusagen das, was wir darunter verstehen. Das ist oft ein wichtiger Transfer, weil je nachdem, wie aufwendig etwas sein soll, das hat natürlich dann unmittelbare Auswirkungen auf die Produktionskosten. Also man kann natürlich ein Video produzieren für, angefangen von X bis halt wahnsinnig teuer, je nachdem halt. Und wenn wir das wissen, dann gehen wir in so eine Gruppkonzeptionsphase, in der mal klar ist, welche Kapitel soll es da geben, welche Lernziele gibt's, wie soll es gestaltet sein, wie geht die Anrede, wie ist das didaktische Konzept und so. Und wenn das dann klar ist mit dem Auftraggeber, dann geht's in der Tat in eine Skriptphase. Da wird das komplette E-Learning erstmal als Text mit eigentlich allem drum und dran beschrieben. Also die Szenen werden beschrieben, was man sieht für Grafiken werden beschrieben, die Sprechertexte werden total, also eigentlich komplett ausformuliert und dann gibt der Auftraggeber
das
dieses meistens, genau, weil wir einfach dann in die Produktion gehen und was später im Video geändert werden soll, ist ehrlich echt aufwendig.
Teuer. Ja, klar. Mhm.
Und von daher ist jetzt so für ein halbstündiges E-Learning ein Skript von 50, 60 Seiten keine Seltenheit und dann wird es halt in die Produktion gegeben und dann hoffen wir halt, dass das, was in dem Skript steht, für den Auftraggeber auch so ist, dass er sagt, ja stimmt, so habe ich mir das auch vorgestellt, wenn er das Endprodukt dann eben sieht.
Ja, du hast schon angedeutet, klar, also insbesondere wie die Erwartungen sind, da ist der Preis-Range dann vielleicht unterschiedlich. Kannst oder darfst du sagen, was so ein Range sein könnte? Also keine Ahnung, eine halbe Stunde E-Learning kostet von bis Euro oder ist das, kann man das nicht seriös sagen?
Also man kann da schon Größenordnungen sagen. Ich glaube, wichtig ist so für das, also eine Frage ist nochmal wichtig vorneweg. Also was heißt denn Lernzeit eigentlich? Wenn ich jetzt mir ein E-Learning anschaue, dann gibt es von unterschiedlichen Anbietern auch unterschiedliche Herangehensweisen. Also manchmal sind es eher Dinge, die man zum Lesen bekommt oder zum Weiterblättern. Manchmal sind auch Aufgaben drin. Manchmal sind es eben Videos oder Audios. Und die Frage ist jetzt, wie ist die Summe dessen, was man hier tut, zu ermitteln, dass man von Lernzeit spricht? Wir haben häufig Videocontent, der aber aus meiner Sicht nicht gleich die Lernzeit ist, sondern die Frage ist ja, wie viele Aufgaben stecken da drin, wie viel Transfer sozusagen, vielleicht auch nochmal zum drüber rauslesen und so. Und dann ermittelt sich irgendwann die Zeitdauer, die man voraussichtlich bräuchte, um diesen Content zu erarbeiten, weil das oft eine Frage ist von E-Learning. Wie viele Stunden kriege ich denn dafür an Lernzeit angerechnet?
Das genau, für so Lernerseite, wobei für euch ist ja auch so, also ihr könnt, kann ja sein, was ich, ihr müsst Videos produzieren oder ihr kriegt irgendwelche von mir aus Dokumente und das ist die Basis für Visualisierungen oder irgendwie eine Art von Aufbereitung im Sinne von Vermittlungsimpulsen und dann braucht es noch irgendwie eine Art von Evaluation, also im Sinne von Quiz oder was auch immer, wo ich sage, okay, hast du das gecheckt oder welche Aufgabe kannst du weiterführend machen und so. Und alles das muss ich ja trotzdem, also muss ich einmal konzipieren und muss ich dann auch produzieren. Und kann schon sein, dass wahrscheinlich je nachdem, was für Medienanteile das sind, das unterschiedlich teuer ist auch, aber Aufwand ist natürlich alles in Summe plus in der Tat das, was immer ich da bereitstelle, die Frage, wie lange der Mensch braucht, um sich damit auseinanderzusetzen, ist einerseits halt wahrscheinlich auch ja, abhängig von Auffassungsgabe, Lerngewöhnung, was weiß ich, oder vielleicht auch Sorgfalt. Aber die variiert und das hängt natürlich nicht unbedingt zusammen. Und es ist ja auch logisch davon, dass der Mensch dann am Schluss da eine Stunde sich damit beschäftigt, haben sich vorher wahrscheinlich Leute, weiß ich auch nicht, 400 Stunden damit beschäftigt, damit das so ausschaut, wie es ausschaut.
Ja, also genau. Eigentlich müssen wir, um zu ermitteln, was sind Kosten in der Produktion von einem E-Learning-Kurs, überlegen, was ist die tatsächliche Medienzeit, also die Zeit, die wir so wirklich auch Medien erstellen, also wenn ich jetzt 3 Minuten Video zum Beispiel machen möchte und dann muss ich halt genau auch überlegen, was soll in diesem Video drin sein. Wenn wir jetzt so gucken, was sind so vielleicht Minutenpreise, dann wäre es so, wenn jemand eine fertige Präsentation hat, die er einspricht und dann eben entsprechend geht es in die Nachbearbeitung und in den Schnitt, haben wir vielleicht einen Minutenpreis, jetzt sagen wir mal von 60 Euro oder so ähnlich in der Produktion. Mhm. Wenn wir aber jetzt halt im Prinzip tatsächlich hergehen würden und würden sagen, das soll jetzt ein ganz aufwendiges Realvideo entstehen mit mehreren Menschen, die da zu sehen sind, dann kann man sich gut vorstellen, da muss ich halt die Menschen, die da in dem Drehtermin da sind, die Kamera führen, die den Ton machen, den Ton nachbearbeiten, bezahlen und dann kann man sich auch gut vorstellen, dass 60 Euro pro Minute halt eben
werden schwierig, nicht ausreichen. Ne? Ja,
genau. Nein, sondern dann sind wir vielleicht bei 200-300 Euro pro Minute so. Und das ist eben genau der Punkt, wo wir mit den Auftraggebern halt auch hin müssen, zu sagen, was ist euer Budget, was ist eure Ergebniserwartung an die Qualität, wo wollt ihr Highlights setzen, weil es einfach ja auch ein Stück weit catchen soll und wo können wir mit vielleicht auch ein bisschen ökonomischeren Varianten einfach euch auch diese Produktion überhaupt erstmal ermöglichen. Und natürlich ist es so, dass man, also ich sag mal, einen E-Learning-Kurs für 20.000, 30.000 Euro ist jetzt keine Seltenheit. Und aus dem Grund gilt es schon auch im Roten Kreuz, das schlägt so die Brücke auch zurück zu dem, was du gesagt hast. Eigentlich müssen wir es hinkriegen, unsere Bedarfe zu bündeln, unsere sozusagen auch Bedarfe zu benennen und dann auch eher auch in einer Gemeinschaftlichkeit dran zu gehen und zu sagen, wir wollen jetzt gemeinsam einen E-Learning-Kurs beauftragen, gemeinsam als Landesverbände auch, und wir glauben daran, dass wir es auch hinkriegen, ohne dieses jeweilige sozusagen Landesverbandsschleifchen drumherum zu haben, einen allgemeingültigen guten Kurs zu kriegen. Und das funktioniert auch. Da gibt's jetzt auch gerade ein schönes Beispiel aus dem Bereich des Hausnotrufs. Da hat das Bayerische Rote Kreuz tatsächlich den Aufschlag dazu gemacht, zu sagen, wir würden gerne diese Hausnotrufschulung auch erstellen und eingeladen, dass Landesverbände sich beteiligen können. Und das läuft auch richtig gut gerade. Also da muss man sagen, das funktioniert. Oder auch der vorhin genannte Kurs für die Spontanhelfenden. Das war auch ursprünglich eine Anfrage von einem Landesverband aus Hessen. Die haben nämlich den Fachdienstbetreuung, beziehungsweise den Fachdienst, Entschuldigung, nicht Betreuung, sondern Fachdienst Spontanhilfe. Ja. Und haben wir gemerkt, da kommt irgendwann die Ressourcengrenze halt durchaus. Und dann hat der Bundesverband gesagt, okay, wir probieren Fördermittel dafür zu kriegen und wir versuchen das Projekt umzusetzen. Und wenn sowas Schule macht, ist es, glaube ich, das, was das Rote Kreuz braucht, nämlich eine gute Förderung von guter digitaler sozusagen Bildungsarbeit, die halt, wenn sie gut ist, wirklich auch in der Erstellung nicht günstig ist, das muss man schon sagen, aber halt günstig wird, dadurch, dass man sie halt skalieren kann. Das ist der große Vorteil.
Ja, genau. Aber das heißt, es wird ja schon deutlich, also gerade bei dem Aufwand, den du beschreibst, für eben hochwertige Inhalte, dann wäre es natürlich schlau, sowohl vom Aufwand als auch von den Kosten her, das eben möglichst nicht 19 oder noch öfter mal zu machen, sondern halt möglichst eher sich zu konzentrieren, das einmal ordentlich zu machen, weil dann habe ich in der Summe natürlich trotzdem Ressourcen gespart, wenn ich irgendeinen Modus finde, mir die solidarisch zu teilen. Oder aber ich kann das, was da an Ressourcen möglich ist, bündeln und bringt dadurch halt einen höherwertigen Inhalt her, den ich sonst hätte einfacher umsetzen müssen, wo ich jetzt sagen kann, jawohl, und wenn wir das gemeinsam machen, dann können wir uns das auch leisten, dass das vielleicht an der Stelle, wo das entscheidend ist, dann auch nochmal ordentlicher oder professioneller wirkt oder gemacht wird, aufwendiger. So.
Ja, genau.
Da kann man sagen, aber weil das ist ja dann genau ein Knackpunkt. Also wie werden denn eure Aufwände finanziert? Also ihr macht es ja, also das sind ja Menschen, die machen das jeden Tag. Wir kommen gleich dazu, was da alles für Professionen dran sind. Aber wie funktioniert das? Werden diese Kosten irgendwie getragen oder refinanziert?
Also da ist zum einen so, dass wir mit Landesverbänden Rahmenverträge haben, wo wir für die Nutzung sozusagen des Lerncampus so eine Art Grundfinanzierung haben. Und wir haben den ein oder anderen Vertrag, wo halt ein bestimmtes Volumen an E-Learning-Kursen pro Jahr festgeschrieben ist. Also das ist so ein Ding, wo wir sagen müssen, okay, das ist so eine Art Grundeinheit dessen, was wir so produzieren. Und dann ist es so, dass wir eben über verschiedene Projektmittel auch E-Learning-Kurse erstellen für unterschiedlichste Zielgruppen. Und nach Möglichkeit wollen wir da nicht so häufig ausweichen auf andere Organisationen, sondern hätten schon gerne den Bedarf des Roten Kreuzes, also des DRKs, gedeckt. Da ist es natürlich ganz gut, wenn man sagt, okay, es gibt halt jetzt Projekte, die tunneln sich, man guckt die Finanzierung an und macht dann tatsächlich wirklich eine Projektierung draus, wo man halt sagt, das ist dann tatsächlich eine Auftragserstellung von Content. Und das funktioniert auch oft, aber irgendwann kommt man auch an die Kapazitätsgrenze, alles sozusagen selber zu produzieren. Ich glaube, der nächste Schritt könnte auch noch sein, dass man eher sagt, okay, die verschiedenen DRK-Gliederungen haben vielleicht eine hohe Expertise in einem Thema. Mittlerweile ist es auch kein wirklich seltene Möglichkeit mehr, selber eine Kamera und vielleicht sogar ein Studio zu haben in seinem eigenen Landesverband und zu sagen, okay, wir machen eher nochmal eine gemeinschaftliche auch Erstellung von den verschiedenen Content-Arten, die dann über uns vielleicht mehr zusammengeführt werden, weil wir merken, wir können ja den Bildungsbedarf innerhalb des Roten Kreuzes gar nicht jetzt über Projekte und über so total teure Produktionen steuern und gewährleisten, sondern vielleicht müssen wir stärker auch dahin kommen, eine Arbeitsteiligkeit hinzukriegen, die halt dann eher vernetzt und Ressourcen sozusagen bündelt.
Also das war auch noch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt selber ein Thema habe und da würde ich gerne irgendeinen Inhalt im Lerncampus gestalten, dann könnte quasi eine Variante sein, ich habe vielleicht schon mir, ich habe eine grobe Vorstellung und dann komme ich, so wie du es beschrieben hast, mit euch ins Gespräch, Auftragsklärung und so weiter und wie könnte das sein? Ich habe mir auch vielleicht auch was überlegt zur Finanzierung oder so. Also das heißt eher so, ich bringe die Idee und bei euch geht es dann weiter. Jetzt, das war noch ein anderer Punkt, den du gesagt hast, naja, könnte auch sein, ich habe selber eine Art von Möglichkeit, da Inhalte zu produzieren und zu gestalten, die aber halt auf, also auf einem Niveau, wo man sagt, okay, ja, das kann man verantworten, dann könnte das auch ein Weg sein zu sagen, naja, wenn das schon produziert ist, wie kriegt man das da integriert? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also wir haben auch so Projekte schon durchaus, wo dann beispielsweise die, also ich nehme mal das Rettungsschwimmen von der Wasserwacht, da ist es so, dass die ganzen Aufnahmen, die im Schwimmbad passiert sind, tatsächlich auch von der Wasserwacht selber gedreht worden sind. Mhm. Die haben gesagt, wir haben die Videos dazu, die könnt ihr gerne integrieren. Das macht es natürlich vom Aufwand her ein Stückchen übersichtlicher.
Mhm. Und genau, gleichzeitig, ihr müsst halt leben mit dem, was da kommt. Und wenn, vielleicht hätte man das noch anders gemacht oder was auch immer, aber das ist halt dann, wie es ist.
Ja, aber ich glaube, da müssen wir auch wieder dran denken. Wir sind eine Hilfsorganisation, wir sind ein Wohlfahrtsverband und wir können uns nicht mit Hollywood vergleichen, weil wir ja irgendwie mit den Mitteln, die wir im Verband eben haben und das betrifft, glaube ich, Haupt- und Ehrenamt gleichermaßen, da können wir ja nicht jetzt alles in einen E-Learning-Kurs buttern und da haben wir keine Ressourcen mehr über. Ja, also wir müssen ja auch schon, glaube ich, integrieren und das ist wiederum ein Vorteil der Föderalität. Wir haben so viele Experten und Expertinnen für Themen. Warum nutzen wir die nicht stärker, auch in den Kompetenzen, die sie haben?
Gibt es die Phase, wo ihr sagt, Mensch, jetzt bräuchte man Expertin, Experte für Thema XY, gibt es doch bestimmt im Roten Kreuz, wo kriege ich den her? Gibt es so Momente, wo ihr sagt, oh, jetzt lass mal nachdenken?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Und wir haben jetzt letzthin für einen E-Learning-Kurs einen Gebärdendolmetscher gebraucht, weil das ein Kurs über Inklusion war und da musste man halt irgendwie auch, wollten wir jemanden zeigen, der halt das dann auch in Gebärdensprache sozusagen übersetzt. Und schön ist ja dann, dass wir einfach im Roten Kreuz so viele Ressourcen haben, dass es auch gelingt, meistens die Menschen zu finden, die dann das auch besonders gut können.
Das heißt eher die Herausforderung, wie weit reicht mein Netzwerk oder woher weiß ich, was wir alles wissen so?
Ja, das ist ja eine klassische Rotkreuz-Frage.
Ja, in der Tat. Genau. Aber weil du gerade Inklusion sagst, welche Rolle spielen insgesamt für die Inhalte, dass das eine Art von, also dass die irgendwie inklusiv sind, zugänglich, von mir ist auch barrierefrei oder so, sind das Dinge, die euch beschäftigen?
Absolut. Also was ja in aller Munde im Moment ist, ist ja das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das spielt natürlich für digitale Lernräume und digitale Plattformen schon eine große Rolle. Wir haben probiert jetzt in dem Zuge auch durchaus unsere Barrierearmut der Plattform durch Tools, die wir da jetzt auch zur Verfügung stellen, mit Vorlesefunktionen und auch für Farbschwäche und für verschiedene andere Einschränkungen, die Zugänglichkeit der Inhalte zu verbessern. Es ist manchmal eine Gratwanderung. Wenn ich einen Lerninhalt anbiete und ich möchte eine Aufgabe dazu stellen, ist das zu verknüpfen mit einer Barrierefreiheit. Ich glaube, dann würde man sich was vormachen. Also vielleicht könnte man von barrierearm oder von sozusagen dem Versuch sprechen, möglichst inklusiv und Menschen zu ermöglichen, trotzdem das E-Learning zu bearbeiten. Aber wenn ich halt jetzt dran denke, zum Beispiel einen Lückentext oder so ein Drag-and-Drop-Aufgabe, dann muss halt die Koordination mit der Maus schon irgendwie wahrscheinlich gehen, damit man die Lücke füllt oder den Textblock halt rumschiebt und so. Und die Frage ist, wie verzichtet man da drauf oder auch nicht? Und wer ist Zielgruppe für dieses E-Learning? Wie grenzt man so wenig aus, wie es geht? Und also das ist eine Herausforderung, die sehe ich schon. Und da sehe ich auch die Notwendigkeit, nochmal stärker zu lernen und vielleicht auch mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die tatsächlich mit einer Einschränkung sind und die sagen, ich würde schon gerne stärker auch solche Online-Lernangebote nutzen können. Also da auch einzuladen in den Dialog, das wäre natürlich jetzt eine gute Sache.
Du hast ja vorhin von so einem Nutzerfeedback gesprochen, das könnte ja auch ein Kanal sein, wo genau solche Hinweise kommen. Ist das so oder ist das eher nicht der Schwerpunkt?
Ich glaube, da sind wir wahrscheinlich schon zu spät. Also wenn wir nach dem E-Learning-Kurs fragen, wie war es eigentlich, dann fragen wir vermutlich nicht die Zugänglichkeit zu dem Kurs gar nicht sehen.
Das stimmt. Okay, aber das heißt, es wäre eher so eine Art, so eine Art interne Qualitätssicherung eben bei der Konzeption und Erstellung, dass dieser Aspekt auch stark berücksichtigt wird von auch möglicherweise von Expertinnen und Experten, die auf jeden Fall selber da Erfahrung damit haben.
Ja, also wir haben schon die Produktion von einem Kurs des Rote Kreuz kennenlernen in einfacher Sprache zum Beispiel. Da war eher die sprachliche Barriere ein Thema gewesen. Wir probieren Kurse in unterschiedlichen Sprachen, zumindest mit Untertiteln auch auszustatten. Das ist ja auch eine Form von Barriere. Vielleicht ist es auch wichtig, sich zu überlegen, welche Barrieren gibt es denn und kann ich denn in einem Lernangebot wirklich an alle Barrieren denken? Oder muss ich halt sagen, naja, was ist denn für das Ziel von diesem Kurs jetzt besonders relevant, welche Barrieren ich da möglichst niedrig halten sollte?
Jetzt haben wir ja so ein Stück, wie entstehen die Inhalte und dann werden die produziert und dann sind die irgendwie fertig. Ich habe mich auch gefragt, ja, was passiert denn danach? Also das ist ja nicht so, dass man sagt, naja, jetzt habe ich das produziert und jetzt liegt das da 20 Jahre, sondern es muss ja jemand das im Auge haben, was weiß ich, mal draufschauen, ist das noch richtig? Wer weiß denn das eigentlich, ob das richtig ist? Also wer kuratiert oder pflegt so ein Stück weit das Zeug, was da drin ist, damit es nicht halt irgendwann jeder das Gefühl hat, oh, das ist aber antik, das ist eher nicht mehr geeignet.
Ja, dieses Antiquitätsgefühl ist vermutlich bei uns im Team fast am stärksten ausgeprägt, weil man dann eben nach einem Jahr schon denkt, oh, das ist aber jetzt ein alter Inhalt irgendwie. Und das ist natürlich jetzt wahrscheinlich für denjenigen, der das erste Mal anguckt und nicht weiß, was wir ein Jahr später vielleicht auch anders gemacht hätten, gar nicht so gravierend. Aber die Pflege und das Aktuellhalten ist schon eine große Herausforderung, das muss man wirklich sagen. Wir probieren da einmal im Jahr einen Kurs-TÜV zu machen und schauen alle Kurse an, die wir länger als 3 Jahre nicht mehr uns sozusagen unter die Finger genommen haben und überlegen dann schon sehr stark, ist es jetzt zeitgemäß, so wie es gemacht ist, funktionieren so technische Dinge einfach noch, wie die Verlinkungen und so, und dann steht es schon zur Disposition, macht man was anderes, macht man was Neues. Und der Inhalt, der fachliche Inhalt ist dann natürlich auch oft eine Fragestellung, wo wir dann auch manchmal einen Experten nochmal hinzuziehen, zu sagen, ey, stimmt das eigentlich auch noch, was da erzählt wird? Oder gibt es mittlerweile vielleicht auch neue Erkenntnisse? Mhm.
Du hast ja schon auch mal ausgeholt gehabt, was passiert da alles? Also sowohl was die Auftragsklärung, die Konzeption, die Produktion, auch sicher irgendwie die pädagogische Konzeption angeht. Und auch der Support von Lernenden zur Bedienung der Anwendung und so weiter. Also mich hat so ein Stück interessiert, welche Berufsgruppen arbeiten denn eigentlich bei euch? Oder also quasi, und auch vielleicht, was könnt ihr selber oder wo sagt ihr, nee, das lohnt sich nicht, das kaufen wir dazu. Aber erstmal vielleicht, welche Berufsgruppen, welches Know-how habt ihr selber bei euch im Team?
Wir haben da auch so ein bisschen einen Change bei uns sozusagen. Wir haben am Anfang tatsächlich viele Menschen gehabt, die eigentlich aus der Lehrtätigkeit bei uns angefangen haben. Und mittlerweile ist es so, dass wir auch tatsächlich eine Arbeitsteilung haben, dass wir 2 Kollegen haben, die wirklich auch Kommunikationsdesigner sind. Das heißt also, die haben im Endeffekt gelernt, Visualisierungen und gerade auch das Thema Animationen zu erstellen. Und die sind da natürlich jetzt tatsächlich sehr pfiffig drin. Das konnten wir früher uns gar nicht sozusagen erlauben, aber solche jetzt Spezialisten haben wir auch derzeit im Team. Wir haben dann auch Kamera, Videoschnitt, Tonnachbearbeitung, und das sind schon spezialisierte Menschen, die da sind, die auch oft von der Biografie her nicht so einen linearen Weg gegangen sind. Also wir haben einen Grafiker, der war ursprünglich Kartograf, hat dann im Rettungsdienst gearbeitet, war dann an der Rettungsdienstschule Dozent und hat jetzt seine Heimat gefunden im Visualisieren von Whiteboard-Erklärfilmen. Das passt ja auch irgendwie zusammen, ne? Also ja, der Kartograf kann Grafik ganz gut, er hat Verständnis für die notfallmedizinische Seite und ja, das passt schon. Also da gibt's auch ganz, ganz wilde Lebensläufe im positiven Sinne jetzt, die halt jetzt sozusagen da auch zusammenkommen, weil das ja auch dann schon wichtig ist, dass man nicht nur die grafische Seite sieht, sondern auch das Kontextverständnis hat. Und insofern sind wir da schon als Team ziemlich einzigartig auch aufgestellt. Was wir stark in den Fokus nehmen, und das ist so ein Credo, was ich auch versuche ins Team zu tragen, ist, dass wir eine pädagogische Arbeit machen und die Gestaltung eigentlich immer dem Verständnis folgen muss, wie kriege ich den Lerninhalt für den Lernenden gut aufbereitet und griffig und nicht so stark, ob jetzt die Animation besonders hübsch sein muss. Also das wäre natürlich auch schön, wenn sie schön aussieht, aber das ist nicht das Thema, also nicht das Hauptthema.
Also der Fokus ist eigentlich auf dem Vermitteln und die Produktionsqualität darf natürlich wahrscheinlich eine Untergrenze nicht reißen, aber ansonsten ist der Fokus eigentlich nicht da drauf.
Ja, ich würde nicht sagen nicht, aber also der Schwerpunkt ist aus meiner Sicht immer die Frage der Vermittlung und der strukturierte Aufbau der Lerninhalte, aber halt auch der Kontextualisierung in Richtung Lernendem und die Transferfähigkeit davon. Und da haben wir manchmal auch schon Diskussionen im Team, weil natürlich der Grafiker jetzt seine Grafik anders ästhetisch beurteilt als jemand, der da einen Lerneffekt drin sehen will. Und das macht uns auch aus. Also genau dieser Diskurs zwischen den Pädagogen bei uns und den Grafikern, das ist schon ganz wertvoll. Und dann kommt der Auftraggeber noch dazu, der hat auch noch seine eigene Sicht.
Vorstellung, genau.
Und da wird es manchmal auch schon natürlich jetzt nicht ganz reibungsarm, aber das ist gut, weil dann entsteht da auch am Schluss ein gutes Produkt.
Mhm. Und wo ist eure Grenze? Also wo sagt ihr, nee, das machen wir nicht selber, das lohnt sich nicht oder das braucht es zu wenig? Also wo ist sowas, was ihr typischerweise einkauft?
Also ich glaube, ich würde eher sagen, alles, was mit Lerninhalten zu tun hat, können wir schon in die Umsetzung bringen.
Mhm.
Es gibt sicherlich Dinge, da würden wir heutzutage stärker von abraten als noch vor einer Weile. Also alles, was so 3D-Animation zum Beispiel ist und so, das kann man schon machen, aber das ist halt sehr aufwendig und wird halt auch extrem kostspielig dann. Und das würden wir auch vermutlich jetzt auch nicht mehr so machen, auch wenn wir die Leute im Team hätten, die das könnten, aber da brauchen wir einfach so viel Zeit und die haben wir dann für andere Projekte nicht.
Mhm.
Das Gleiche ist, wir hatten auch schon als Landesschule jetzt das Thema VR und eben entsprechend auch Anwendungen von VR, die haben wir auch uns bauen lassen, damals von einer Firma und haben festgestellt, also das ist ein Fass ohne Boden. Du bist echt so dann in so einer Technikschiene drin und musst immer die Frage stellen, wo bringt das denn Bildungsmehrwert? Also es gibt schon Punkte, wo ich sagen würde, das übersteigt dann schon auch irgendwie, glaube ich, das, was wir ressourcenmäßig leisten können. Und da wären das, glaube ich, schon zwei Sachen. Also so VR-Umgebungen bauen oder 3D-Umgebungen modellieren für Lernen. Also das ist halt schon ehrlich aufwendig.
Genau, auch da wieder, also VR steht ja für virtuelle Realität. Ich meine mich zu erinnern, da gab es auch eine Folge dazu, zu lernen mit virtueller Realität im Rotkreuz-Kontext. Und da würdest du sagen, das hat eben ein Aufwandslevel oder eine Komplexität, dass man da auf jeden Fall kritisch drauf schauen würde.
Naja, wir würden halt wahrscheinlich sagen, das würde unsere Ressourcen für so viel Zeit binden.
Ja, genau.
Und dann käme dabei eine Geschichte raus. Wahrscheinlich würden wir da sagen, also wir würden da sagen, nee, da gibt es wahrscheinlich andere Anbieter. Wobei das halt auch schon ein Feld ist, wo viel geforscht wird und wo echt auch viel, viel, viel Geld notwendig ist, bis man da zu einem Punkt kommt, um ein Produkt zu haben, mit dem man dann auch gut arbeiten kann.
Wobei ich kann mich erinnern, ich habe mal auf einer Messe, das war, glaube ich, für die Deutsche Bahn, eine Realisierung mit so virtueller Realität, wo die also gelernt konnten mit so Brillen, wie man richtig diese Waggons kuppelt, weil da anscheinend besondere Risiken lauern und Fähigkeiten notwendig sind. Und wenn man da halt irgendwie die falsche Reihenfolge macht, dann ist es halt blöd, weil dann ist eher mit Ableben zu rechnen und so. Und das hatten die dann eben da virtualisiert. Und zwar, weil das wohl tatsächlich eben an Praxiskapazitäten ein Stück mangelt und weil man eben sicherstellen will, dass die Leute, bevor sie da tatsächlich in der Realität drangehen, das so ein bisschen verinnerlicht haben, was ist denn da zu tun. Solche Kontexte könnte ich mir jetzt wahrscheinlich im Roten Kreuz schon auch irgendwo vorstellen, aber das ist jetzt nicht euer Tagesgeschäft offensichtlich.
Also jedenfalls derzeit nicht, vielleicht auch derzeit noch nicht, weil man einfach wirklich, ich sehe das genauso, also für mich ist überall, wo es gefährlich ist und raucht und so, dann kommt schon schnell ein Katastropheneinsatzszenario da in Frage, aber da glaube ich, sind einfach Anbieter auf dem Markt, die da stärker ihren Schwerpunkt haben und ich glaube, das ist auch okay so.
Hm. Wenn wir nochmal auf die Nutzungsperspektive schauen, ihr habt also so, du hast ja beschrieben, wie kommt es zu den Inhalten, wie wird das auch finanziert und jetzt ist ja die Frage, wer kann denn den DRK Lerncampus nutzen und was muss ich machen, wenn ich den nutzen möchte?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir eine Plattform sind, die Lerninhalte im Prinzip für jeden anbietet. Das heißt also, man kann, wenn man will, auch einen E-Learning-Kurs sozusagen sich buchen oder kaufen, auch wenn man jetzt nicht den DRK-Bezug hat. Also es gibt einen Webshop, da kann man auch sich durchaus ein E-Learning sozusagen auch mal dann käuflich erwerben. Das ist aber, sagen wir mal, nicht die Häufigkeit. Im Regelfall ist es so, dass wir bestimmte Vereinbarungen haben mit Landesverbänden oder dem Bundesverband, mit bestimmten auch Gemeinschaften und so, wo dann E-Learning-Kurse sozusagen für den Bereich zur Verfügung gestellt werden und wir dann mit den Landesverbänden zum Beispiel direkt auch abrechnen. Und somit ist die Verfügbarkeit dann innerhalb der Landesverbände für die entsprechenden vereinbarten E-Learning-Content-Geschichten auch möglich.
Mhm. Aber das heißt auch, es sehen quasi nicht alle erstmal alle Inhalte, weil halt eben möglicherweise da Finanzierungen dranhängen, die nicht mit allen Gliederungen jetzt halt schon verhandelt sind und dementsprechend kann es dann da Einschränkungen geben, beziehungsweise muss man Voraussetzungen schaffen, damit das dann zugänglich wäre.
Ja, genau. Also es ist sicherlich so, dass man nicht überall in allen Landesverbänden in Deutschland die gleichen Lerncampus-Inhalte immer so findet. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen, unter anderem auch mit dem Finanzierungsfaktor natürlich, weil ja auch die Landesverbände sagen, das gehört in das Paket bei uns mit rein, das wollen wir bezahlen oder andere Sachen vielleicht auch nicht.
Genau, aber das heißt, jede Anwenderin, jeder Anwender braucht auf jeden Fall irgendwie einen Zugang. Und zumindest in meiner Erinnerung, weiß nicht, ob das noch so ist, also wenn es dann eben darum geht, ja, welche Inhalte darf ich denn sehen, dann brauche ich da so eine Eintrittskarte in Form von so einem Webcode. Ist das noch so? Also man sagt, ich kriege irgendwie einen Webcode von jemandem, der da befugt ist in meiner Gliederung und dann darf ich sehen den Inhalt, was weiß ich, Basismaßnahmen in der Pflege, zack, fertig. Ist das noch so?
Die Hoheit sozusagen darüber, was die Menschen in den verschiedenen Kreisverbänden, die den Lerncampus nutzen können, auch tatsächlich wie wem anbieten, die liegt zu 100% eigentlich in den jeweiligen Kreisverbänden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass es dort lokale Administratoren gibt und die werden bei uns auch regelmäßig geschult. Und die können eben jetzt entscheiden, welche Philosophie sie fahren, wie sie den Lerncampus bei sich im Kreisverband nutzen wollen. Da gibt's entweder die, die sagen, jeder kann alle E-Learning-Kurse sozusagen, die es gibt, dann auch nutzen, oder es gibt halt welche, die sagen, naja, bei uns ist es eher, sagen wir, lernanlassbezogen, dann wäre das so, wie du es gerade beschreibst, dass man quasi jetzt mal einen Webcode kriegt für einen Kurs und danach vorher und hinterher nicht mehr. Wahrscheinlich liegt die sinnvolle Nutzung und die Realität irgendwo dazwischen, die man sich wünschen kann. Also ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, dass alle irgendwie auf alle E-Learnings sofort Zugriff haben, weil das könnte einen ja auch erschlagen.
Irgendwie überfordern, ja, genau.
Und vielleicht ist es auch nicht sinnvoll, also wenn ich jetzt einen E-Learning-Kurs aus dem Bereich Rettungsdienst habe und arbeite aber in der Kita, dann frage ich mich schon, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich damit? Mhm. Umgekehrt, wenn ich halt jetzt einen Blumenstrauß haben könnte an Lernangeboten und kriege aber nur in Anführungszeichen die Grundschulung zum Datenschutz, dann ist es halt auch ein bisschen schade. Und dazwischen wäre eigentlich so das richtige Maß der Dinge. Aber da halt wieder Föderalismus, wir können jetzt nicht den Kreisverbänden sagen, ey Leute, alle kriegen irgendwie alles oder jeder kriegt nur irgendwie ein bisschen was. Denn am Schluss stellt sich auch, das ist gerade im Hauptamt so die Frage, wer bezahlt denn eigentlich jetzt das, wenn ich mich da hinsetze und lerne jetzt mal 2 Stunden?
Ja, ist es Arbeitszeit oder ist es nicht und so, genau.
Genau.
Ja, okay. Aber das heißt, im Rahmen dessen, was halt quasi, sagen wir mal, grundsätzlich irgendwie vereinbart und von mir aus auch finanziert ist für die jeweilige Gliederung, gibt es lokale Administratoren, die das auch ein Stück steuern können. Ist es eher dann halt das, was wir verfügbar haben, auch für alle verfügbar oder will ich das noch granularer steuern? So.
Genau, genau. Und wir empfehlen da mittlerweile auch stark, dass man in den Kreisverbänden vielleicht sogar Teams hat aus lokalen Admins, aus den unterschiedlichen Teilbereichen, aus den unterschiedlichen Sparten von Kreisverbänden. Und was mittlerweile auch ganz gut geht, ist, dass man für die unterschiedlichen Geschäftsbereiche, sage ich jetzt mal, auch so wie so eine Art Playlist zusammenstellt, zu sagen, also die Menschen, die jetzt in den Bereitschaften sind, kriegen die Kurse standardmäßig, die in dem Bereich Kindertagesstätten sind, kriegen die Kurse. Und das kann man voreinstellen und man muss eigentlich nur einmal denjenigen in den Kreisverband reinholen und dann hat er automatisch aufgrund der Zugehörigkeit genau die Kurse, die für ihn auch interessant sind. Also das kann man schon machen, nur muss man halt dann als Admin oder Admin-Gruppe sich einmal die Mühe machen, dieses Programm halt, genau. Und das machen auch viele, das aber halt nicht unbedingt immer alle.
Ja, woher weiß ich denn, wer bei mir die lokale Administratorenrolle hat?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Vermutlich hoffe ich, dass man irgendjemanden im Kreisverband hat, der dafür Ansprechpartner ist. Das ist leider nicht immer, das ist halt im Roten Kreuz nicht immer dort aufgehängt, wo man sagen kann, das ist immer da. Mhm. Also manchmal sind die Admins in der Servicestelle Ehrenamt, das gibt es mittlerweile immer mehr, die dann tatsächlich auch fürs Ehrenamt die Kursvergabe steuern. Manchmal ist es auch so, dass die Administratoren eher in der Personalabteilung sitzen und dann haben die oft aber halt nicht den Bildungsbedarfsblick auf die DRK-spezifischen Sachen, sondern die sagen halt dann hauptsächlich, hat jemand die Blaulichtschulung gemacht so. Mhm. Oder ist es so, dass der Kreisverband halt einen Admin hat für alles und der sieht dann nur seinen Schwerpunkt? Insofern.
Also, aber das heißt jetzt zum Beispiel im Lerncampus sehe ich es jetzt nicht, dass man sagt, übrigens in deinem Kreisverband Ansprechperson ist so und so.
Also für den Endverbraucher ist diese Information tatsächlich nicht jetzt so offensichtlich, das stimmt. Bringt mich eigentlich zu einem ganz guten Verbesserungsvorschlag. Vielleicht lässt sich das nochmal ein bisschen transparenter machen auch, dass man einfach weiß, wen könnte ich kontaktieren. Das ist vielleicht noch gar nicht schlecht.
Ja, oder vielleicht muss ich gar nicht wissen, wer die Person ist, aber einen Kanal zu haben, zumindest sagen, hey, da muss das irgendwo hin, aber okay.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, ihr macht es ungefähr seit 10 Jahren. Gibt es denn irgendeine Herausforderung in dem Lerncampus-Kontext, die euch besonders beschäftigt oder gefordert hat?
Also es gab sicherlich viele, viele Herausforderungen. Die für mich mit prägendste Herausforderung war eigentlich tatsächlich der Moment, an dem die Pandemie so sich zugespitzt hat, dass klar war, jetzt müssen einfach Alternativen her. Man kann sich nicht mehr in echt treffen, in Präsenz treffen. Und wir brauchen jetzt als die Bildungsträger brauchen jetzt allesamt irgendwie Lösungen. Mhm. Und das war schon eine sehr krasse Zeit. Also damals haben wir uns wirklich auch Wochenenden mit nichts anderem beschäftigt, als zu gucken, wie lenken wir die Ströme von denen, die jetzt in diese Digitalisierung müssen, wie kriegen wir die Serverkapazitäten hin, wie schaffen wir es, die Laufstabilität herzustellen, welche Meeting-Tools können wir empfehlen. Also es war ja alles nicht so wie jetzt, dass man sagt, es ist klar, wir haben alle Teams oder so, sondern das war ja wirklich für viele echt ein Kaltstart. Also das war eine sehr, sehr prägende Zeit irgendwie. Und jetzt in der jüngeren Vergangenheit ist für mich so dieses, wenn ein Kurs in die Breite geht, wie jetzt zum Beispiel auch die ganz neuen Wege wie die Rettungsschwimmerausbildung, die jetzt mit einer Teildigitalisierung ist und einer Online-Theorieprüfung, da eben den zu bemerken, wie dieser Change im Verband läuft, wie dann auch Menschen, die diese Online-Prüfung machen, dann durchaus häufig uns kontaktieren, manchmal auch wirklich mit Fragen, die sehr menschlich sind, wo sie, glaube ich, aber jetzt auch jemanden brauchen, der die Frage beantwortet, sonst sind sie unsicher. Also wir hatten schon im Servicetelefon Leute, die gesagt haben, oh, wenn ich jetzt die Prüfung starte, wann ist der Moment, wann muss ich aufs letzte Mal aufs Klo gehen und wann kann ich das dann gar nicht mehr so? Also das ist schon so spannend und das sind so die Dinge, die im Alltag einfach wirklich interessant sind. Was bewirkt es einfach auch an Resonanz, wenn man ein Lernangebot in die Breite streut und man auf einmal Tausende von Leuten hat, die das halt auch nutzen?
Dahin leiten wir gleich über diese Ad-Hoc-Themen. Vielleicht noch eins, so gibt es irgendwas, wo du besonders stolz drauf bist, dass ihr das irgendwie hingebracht habt in der Zeit, die dein Lerncampus besteht? Irgendein großer Erfolg oder irgendwas, wo das eben sehr, keine Ahnung, viel sehr zäh war, da hinzukommen, aber man sagt, okay, das ist wirklich mal ein Asset, was wir da erreicht haben.
Also ich bin sehr, sehr stolz auf jeden Einzelnen, den wir im Team haben dürfen, weil ich hier bemerke, wie wir so einen gemeinsamen auch Blick und einen gemeinsamen auch Spirit kriegen in Richtung, was heißt denn eigentlich jetzt Lernen gut verknüpfen mit Digitalisierung? Und das war wirklich ein weiter Weg auch für uns alle, weil wir einfach selber ja gar nicht wussten, was heißt denn eigentlich digitales Lernen? Denn das ist ja schon was relativ Neues. Und da entwickeln wir gerade schon so eine gute auch Basis des Verständnisses. Und ich glaube, das wirkt sich auch aus auf die Lerninhalte, die wir jetzt produzieren. Und dieser Change jetzt sozusagen, der für uns wichtig ist, mit Präsenz verknüpfen, auch vielleicht Lernangebote zu schaffen, die auch tatsächlich eine Handreichung mit dabei haben. Wie geht denn dann ein guter Präsenzteil zu dem E-Learning passend? Mhm. Das sind so Dinge, da denke ich mir, ja, das ist jetzt so als nächstes dran. Durch diese Schallmauer müssen wir irgendwie durch und den Verband da auch ein Stück weit mitnehmen. Und das finde ich ist jetzt eine schöne Aufgabe, weil sie sehr, sehr pädagogisch auch ist. Und ich bin Pädagoge, da habe ich das einfach stark in meiner Gefühlswelt mit dabei, dass mir das so wichtig ist. Und das Gefühl habe ich, dass das Team da auch total hinten dran steht. Und das macht mich schon wirklich stolz, muss ich sagen. Und da freue ich mich, dass wir jeden Einzelnen da auch im Team haben dürfen bei uns. Mhm.
Wir hatten schon zweimal angeschnitten, also so die Idee, was ist denn, wenn man den Lerncampus als Plattform nimmt für eher Ad-Hoc-Inhalte, die aus einer bestimmten Situation, möglicherweise in der Krise entstehen. Du hast gerade das Beispiel mit Corona schon genannt und wir hatten das mal diskutiert auf dem Barcamp in Schorndorf, Stabil, Sozial, Digital. Das ist auch in der Folge 74 nachzuhören, die ich natürlich in die Shownotes lege. Und da war so die Idee, naja, was ist denn, wenn man das eben macht, zu sagen, die Basis ist ja da mit der Plattform und dann gibt es eben krisen- oder einsatzrelevante Informationen, wie du es vorhin beschrieben hast, die man schnell in die Breite schieben muss und wo ich dann eben das als Plattform und Möglichkeit nutzen kann. Kannst du das nochmal grob skizzieren? Vielleicht auch am Beispiel Corona, wie so die Idee war, naja, das könnte da eben eine Rolle spielen, auch so eine Lernplattform?
Also bei der Pandemie habe ich mehrere solche Lernerfahrungen gemacht, die sehr positiv waren. Also wir haben zum einen, wurden wir angesprochen von den Kreisverbänden, jetzt war das in Baden-Württemberg, die Herausforderung gesehen haben. Das Rote Kreuz wurde damals beauftragt mit dem Betrieb von Teststationen. Mhm. Und jetzt mussten hier irgendwie die Menschen fit gemacht werden, die diese Schnelltests durchführen. Und dann gab es innerhalb von ein paar Tagen den Auftrag, wir brauchen ein E-Learning, was vorbereitet auf das Durchführen von Schnelltests, sodass die möglichst kurz nur eine schnelle Präsenzeinweisung kriegen. Damals durfte das ja nicht lang und so sein, Weg anstecken. Mhm. Und es soll hauptsächlich eben übers E-Learning passieren. Und das hat innerhalb von ein paar Tagen geklappt, dass wir da ein E-Learning hatten, dass das auch ein Konzept gab, wo dann das praktische Training sich angeschlossen hat. Und die Kreisverbände haben ziemlich flächendeckend eigentlich das auch genutzt, um ihre Schnelltester da fit zu machen. Mit. Mhm. Also man sieht, es klappt schon. Anderer Fall war das Thema Impfen. Das kam aus Bayern. Da hat ein Arzt aus dem Bayerischen Roten Kreuz ein E-Learning gemacht zum Thema, wie geht Impfen eigentlich für Impfhelfer. Mhm. Auch das ist dann schnell entstanden und war plötzlich ganz unproblematisch. Und die auch eindrucksvollste Erfahrung mit solchen Ad-hoc-Krisensituationsthemen war, es hat sich damals in der Pandemie abgezeichnet, dass es eventuell zu einer Verknappung von Pflegekräften kommt. Und es könnte sein, dass Katastrophenschutzkräfte in Pflegeheimen pflegerisch aktiv werden müssen. Und da war die Frage, ja, wie kriegen wir jetzt eigentlich Menschen da fit?
Die sonst da wenig Bezug dazu haben erstmal.
Genau, und ich habe damals einfach mal den Vorstoß gemacht, bei einem großen Verlag anzufragen. Ich glaube, das darf man vielleicht auch sagen, das war der Thieme Verlag. Und habe gesagt, ihr habt doch da Unterlagen für Menschen in der Pflege, also die in der Pflege eben arbeiten als Lehrunterlagen, also E-Books, Online-Zeitschriften, Online, was weiß ich, Artikel und Videos und so weiter. Und könnten wir diese Online-Bibliothek öffnen für die Katastrophenschutzkräfte, die jetzt ad hoc fit werden müssen in dem Thema Pflege? Mhm. Und der Thieme Verlag hat damals gesagt, ja klar, machen wir. Und das fand ich schon ziemlich eindrucksvoll. Es kam dann in der Tat nicht dazu, weil diese Situation sich nicht so zugespitzt hat. Aber wir hatten im Endeffekt vom Thieme Verlag das Go. Wenn das so kommt, dann machen die ihre E-Learning-Bibliothek auf.
Auf und, quasi. Mhm.
Und jetzt kann man es machen. Das kann man vor der Krise nicht und nach der Krise nicht. Aber in der Krise geht sowas auf einmal. Und das fand ich echt eindrucksvoll.
Ja genau, aber das ist auch wieder so ein Beispiel zu sagen, naja, das ist ja klar, das ist alles eigentlich schon da und fertig und das ist natürlich utopisch, das in der Situation quasi neu zu produzieren, muss man auch nicht, sondern das übernehme ich. Und genauso bei den anderen Themen, die du geschrieben hast, das ist völlig offensichtlich, den Informationsbedarf haben ganz viele, das ist eine Information, die hat man vorher nicht so gebraucht, weil das halt kein Anwendungsfall war. Und wenn ich das jetzt schon mache, dann mache ich das am besten halt einmal und teile das dann, vielleicht mit den bestimmten Risiken, also wenn ich mich erinnere, wie viel da ständig an Regulierung sich verändert hat, das hat natürlich potenziell auch Auswirkungen auf die Inhalte, aber die Idee zu sagen, okay, den Bedarf gibt es jetzt halt spontan und ich muss jetzt halt sicherstellen, dass ich da einen Weg finde, wie ich das möglichst schnell, möglichst vielen Leuten, möglichst einheitlich vermittle und dafür war das in dem Fall eben ein Mehrwert, den man über diese Plattform generieren konnte.
Ja, und ich sehe das jetzt auch heute als Thema. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit der Verbreitungsarbeit, die wir als Rotes Kreuz im Rahmen sozusagen unserer zentralen, auch festgeschriebenen Aufgaben, auch was das humanitäre Völkerrecht anbelangt, eigentlich ja vielleicht jetzt doch wieder stärker wahrnehmen sollten, als wir es in den letzten Jahren getan haben. Also solche Vermittlungsthemen, die stehen, finde ich, schon an.
Absolut,
und die Frage ist halt jetzt, wie werden wir da, sagen wir mal, digital resilienter als Organisation und bereiten uns auf sowas vor, damit einfach diese Wege auch funktionieren. Und da ist in der Prävention immer natürlich die Frage, welche Ressourcen, welche Mittel stehen da zur Verfügung, wie gelingt es da vielleicht auch eine Art von Informationskoordinierungsstab irgendwie dahinter zu setzen, der jetzt schon gucken könnte, wo könnten die Informationen denn herkommen, die man über eine Plattform streuen könnte, wenn der Fall eintreten würde, dass man sie braucht. Ich glaube, da gibt's ganz viel Entwicklungspotenziale, übrigens auch fürs Ehrenamt.
Mhm. Also im Sinne von, dass man sich eben, also was muss ich vorbereiten in Zeiten, wo eben keine Krise ist, aber damit ich diesen Kanal dann in der Krise gut nutzen kann, weil die Herausforderung ist ja dann eben in kurzer Zeit trotzdem was hinzubekommen, was eben nicht ganz so professionell und hübsch und aufwendig ist, wie man das machen würde, wenn man viel Zeit hat, aber eben nicht so ein Level hat, wo jeder sagt, oh Gott, das kannst du nicht anschauen.
Ja, genau. Und auch so diese Kristallkugel halt. Ich meine, manche Dinge sind ja schon vorhersehbar und man hofft, sie kommen jetzt nicht, aber wenn sie denn kämen, dann hätte man gut dran getan, das weiterzudenken.
Okay, das heißt, es wird für dich sogar so weit gehen zu sagen, was sind denn potenziell Inhalte, die jetzt eben aktuell vielleicht noch nicht so relevant sind, aber in einem bestimmten Prognose-Krisenmodus eben relevant werden könnten und vielleicht auch schon so, wer wäre dann ein sinnvoller Ansprechpartner, der da auch irgendwie für die Organisation kompetent sprechen kann und also wie würde das im Zweifelsfall dann ablaufen? Du hast von so einem Koordinierungskreis gesprochen. Also wie kriegt man dann das vermittelt zu sagen, wie ist es der Bedarf, wo kommt die Expertise her und wie könnte so ein Produktionsprozess dann aussehen? Ist das so gedacht als Idee?
Das wäre zumindest etwas, wo man drüber nachdenken könnte, wo man tatsächlich so eine digitalisierte Komponente im Katastrophenschutz, im Zivilschutz, im Bevölkerungsschutz allgemein etablieren könnte. So wie du es gerade beschrieben hast eigentlich, ja.
Was glaubst du, wo müsste man das platzieren in der Organisation, damit das tatsächlich passiert? Weil ich meine, ihr könnt natürlich sowas anregen möglicherweise, aber das muss ja irgendwo aufgegriffen werden. Wen braucht es da dafür?
Föderalismus lässt wieder grüßen, gell?
Ja, macht's nicht leichter vielleicht.
Das ist richtig. Also die Frage ist halt, wer ist jetzt für was zuständig und wo bündeln sich jetzt Themenbereiche, und da haben wir es in Deutschland halt doppelt kompliziert, also eigentlich dreimal kompliziert, weil wir im Roten Kreuz sind. Also wir haben das Rote Kreuz als föderale Organisation, wir haben die Landeskatastrophenschutzgesetze und wir haben natürlich dann auch im Zivilschutzfall den Bund, der halt auch eine Rolle spielt. Und jetzt ist es schon eine spannende Frage, wer da wo aktiv sein würde. Aber die Frage stellt sich ja im Zivil- und Katastrophenschutz ohnehin im Alltag. Und wenn man die Analogie da sieht, also wer macht denn da was? Was machen denn die Länder? Was machen die Landesverbände? Dann glaube ich, könnte man da auch die Antwort ableiten, wer müsste jetzt auch an digitale Katastrophenvorsorge denken oder Zivilschutzvorsorge?
Also das heißt, bräuchte in dem Fall jetzt eine Vermittlung zwischen den Bildungsakteuren und den Bevölkerungsschutzakteuren in der Organisation zu sagen, wie könnte denn da so eine Kooperation ausschauen? Vorbereitend und dann eben beim Eintreten dieser Lage.
Ja, und ich glaube, man würde auch über verschiedene Präventionsthemen dann durchaus auf die Idee kommen, dass es nicht nur in der Krise sinnvoll ist, sondern in der Tat auch auf dem Weg jetzt, hoffentlich nicht dahin, aber man weiß es ja nicht, weil da viele auch Strukturen jetzt vielleicht entstehen oder eben entsprechend stärker in den Fokus rutschen, die in der Breite der Helferschaft oft gar nicht so klar sind. Also ich fange jetzt mal an mit dem Thema Vorhaltung sozusagen im Bereich Betreuungsdienst. Also das ist häufig ein Thema, was im Roten Kreuz ja gar nicht mehr so präsent war in den letzten Jahren. Und jetzt auf einmal kommt das Thema Betreuung, Betreuungslagen viel stärker wieder in den Fokus. Was heißt denn eigentlich jetzt eine Betreuungsstelle, Betreuungsplatz? Weiß das jemand, der als Helfer sozusagen zum Beispiel in der Bereitschaft ist? Ist das jedem bewusst? Oder das Thema Landesvorhaltungen, das ist in Baden-Württemberg gerade ein großes Thema auch und wahrscheinlich in vielen Landesverbänden auch. Also wer weiß denn darüber, was das eigentlich heißt und was das ist?
Also welche Ressourcen werden da zentral vorgehalten, auch für größere Anlässe, eben speziell vielleicht landesverbandspezifisch, worauf könnte ich mich denn verlassen oder was gäbe es denn da überhaupt?
Ja, oder das Thema komplexes Hilfeleistungssystem, was steckt denn da eigentlich dahinter und was für Akteure umfasst das denn eigentlich in der eigenen Organisation? Ich glaube, auch das ist eine spannende Frage, die viel Präventionsarbeit ja auch eigentlich beinhaltet, damit es am Ende greifen kann.
Genau, also das ist ja die Idee, dass quasi insbesondere in Krisensituationen die Stärke des Roten Kreuzes sein kann, dass wir zwar ganz unterschiedliche Aufgabenfelder haben, aber das eben im Krisenfall auch schaffen, das so zu verzahnen, dass jede und jeder, egal ob er in der Kita arbeitet oder in eben einer Einsatzeinheit oder von mir aus auch in der Buchhaltung, was könnte der denn im Krisenfall dazu beitragen, dass wir als Rotes Kreuz insgesamt leistungsfähig und erfolgreich sind? Und das ist ja auch ein Gegenstand von einem organisationsweiten Diskussionsprozess, weil das diese Idee, komplexes Hilfeleistungssystem, ja insbesondere nach dem Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW 2021 systematisch gestärkt und fortentwickelt werden soll. Also es ist auf jeden Fall ein ganz relevantes Thema und da könnten in der Tat auch digitale Bildungsangebote eine Rolle spielen. Okay, also Lerncampus als Plattform für Ad-Hoc-Inhalte auf jeden Fall ein Potenzial, was man eben aber vor der Situation, wenn sie, also bevor die eintritt, sich beschäftigen muss, wie funktioniert es und zwar auch, was braucht es an Inhalten vor Krisen und in Krisen und wie kommt man dann dazu? Du hast ja gesagt und du bist ja auch der Leiter der Abteilung Lerncampus, der Lerncampus in der Landesschule des Roten Kreuzes in Baden-Württemberg. Was macht ihr denn außer dem Lerncampus als Plattform noch so? Also ich habe jetzt mal für mich überlegt und auch geschaut, wenn man das bei euch sieht, also was wie, ich habe euch schon erlebt, dass ihr Livestreaming von Rotkreuz-Veranstaltungen gemacht habt. Es gibt ein Live-Event, Rettungsdienst. Ich habe gelesen, hybride Erste-Hilfe-Kurse. Sag mal, was macht ihr denn da noch so?
Na, insgesamt sind wir in der Landesschule so ein bisschen die Kuriosität, weil wir einfach jetzt als Bildungsplattform, als Lernplattform irgendwie jetzt nicht die klassische Abteilung von der Landesschule sind, glaube ich. Aber was wir schon immer wieder ausprobieren, ist mal in ein neues Feld auch zu gehen, wie jetzt zum Thema Livestream zum Beispiel oder Übertragen von Veranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel auch im November wieder die Fachtagung Ehrenamt, weil wir denken, die Bildungsarbeit im Roten Kreuz, die hat einfach auch viele Facetten und eine Möglichkeit ist halt auch, die Dinge, die dann an einer Stelle für viele eigentlich multiplizierbar sein müssten, eben in viele sozusagen auch Wohnzimmer zum Beispiel zu bekommen. Also wie zum Beispiel so eine Fachtagung Ehrenamt. Ja, da gibt's einfach durch diese Vielfalt von Bereichen im Roten Kreuz halt auch unterschiedliche Felder. Und dadurch, dass wir als Landesschule auch die Teilbereiche haben mit dem Bereich Erste Hilfe, aber natürlich auch dem Bereich Ehrenamt, dem Bereich rettungsdienstliche Bildung, dann haben wir da auch Anknüpfungspunkte, die dann auch manchmal von uns intern als Triggerpunkte kommen, mit Projekten, die dann von außen sozusagen auf uns zukommen, die uns dazu bringen, auch das Ganze mit einer Teildigitalisierung und als Schule gemeinsam auch zu lösen. Also du hast ein Beispiel angesprochen, das heißt EH-Hybrid, in Wahrheit müsste man es wahrscheinlich eher nennen, Erste-Hilfe-Kurs mit Online-Anteil. Das ist in Baden-Württemberg ein Pilotprojekt von der Unfallkasse Baden-Württemberg, wo man tatsächlich jetzt evaluiert, im Feld, in realen Kursen, ob ein Kurs mit Online-Anteil im Bereich Erste Hilfe genauso lernwirksam ist wie einer, der rein in Präsenz angeboten wird und das mit dem Fokus sozusagen auf Lehrkräfte in allgemeinbildenden Schulen. Und das ist jetzt so ein eigentlich ja Projekt, was die Schule, den Landesverband und uns als Abteilung gemeinsam sozusagen dazu bringt, zum einen den Lerninhalt online zu stellen, aber zum anderen natürlich auch die Lehrkräfte zu schulen, die Erste-Hilfe-Kurse machen in dieser neuen Variante und es gemeinsam sozusagen als Projekt im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der UKBW mal auf die Beine zu stellen, um zu gucken, was kommt denn dabei eigentlich rum.
Aber das heißt, es wäre auch wieder so, es gibt quasi für den typischen Erste-Hilfe-Kurs gibt es quasi auch wieder einen Anteil, der eben dann online passiert vorher und dafür ist dann die Präsenzzeit geringer oder ist es noch noch anspruchsvolleres Setting?
Also es ist, das Setting ist insofern halt spannend, weil man jetzt Menschen eben, im Moment sind es in Anführungszeichen nur Lehrkräfte und in Zukunft ist es vielleicht so, dass das Modell Schule macht und dann auch andere Berufsgruppen mit betroffen sind, die das auch in Anspruch nehmen dürfen. Und das sind halt Leute, die jetzt quasi online in den Erste-Hilfe-Kurs teilgehen und dann verkürzt in einen so nochmal anders aufgebauten Präsenzteil dann gehen. In der Tat ist es so, dass die Resonanz aus den Schulen enorm gut ist, also auch von den Lehrkräften gut ist. Die sagen, eigentlich bringt mir das total viel, wenn ich online gut vorbereitet bin und kann dann wirklich praktisch sofort anfangen zu üben in dem Präsenzteil. Und dann werden auch nur Fallbeispiele gemacht, nur praktisches Training gemacht und alle Theorie kommt aus dieser Online-Phase.
Ja genau, wobei das hätte ja, wenn das wirklich, also wenn das im Ergebnis Schule machen würde, das hätte ja schon einen erheblichen Impact, wenn man überlegt, was jetzt bundesweit an so Kursen stattfindet und wenn es da die Möglichkeit gäbe, einen Teil eben online zu machen, würde das schon ja, also das würde viele Menschen erreichen, das würde auf jeden Fall auch im Ergebnis Ressourcen sparen natürlich.
Das ist natürlich gerade jetzt der Bereich Schullehrkräfte ist natürlich prädestiniert. Viele Schullehrkräfte haben ja dann den halben Tag Unterricht, dann können sie nachmittags das E-Learning angucken, dann kriegt man einen halben Tag auch Präsenzkurs ganz gut unter und das passt natürlich in den Alltagsrhythmus von einer Lehrkraft mega gut rein. Ob das jetzt auch für jemanden, der auf dem Bau arbeitet oder in irgendeinem anderen Sektor genauso gut passt, das weiß ich gar nicht so. Aber für die Lehrkräfte scheint es echt gut zu passen.
Ja genau, und gleichzeitig, man könnte ja beides anbieten und dann kann ja im Prinzip, können alle ja entscheiden, was ist die Variante, die für sie besser passt. So.
Genau, und das Interessante bei diesem Forschungsansatz von der UKBW, das ist in Baden-Württemberg ein Projekt, wo die anderen Hilfsorganisationen, die in dem Bereich Erste Hilfe tätig sind, auch mit dabei sind, wird halt jetzt nur mal geguckt, ob das Ganze überhaupt zukunftsfähig ist, weil man sich anschauen wird, wie der Lernerfolg ist im Vergleich zwischen der Präsenz- und der hybriden Form.
Mhm. Wenn man oder gibt es noch weitere Felder, die ihr da neben dem Lerncampus macht, oder ist es schon das so im weitesten Sinne, also geht es ja auch um Gestaltung von Bildungsangeboten, wobei jetzt beim Livestreaming geht es ja erstmal darum, auch was immer da passiert, halt erstmal digital zu übertragen. Also gibt es da noch mehr und vielleicht auch, was sind so die Herausforderungen in diesen Aufgabenfeldern?
Wir versuchen unseren Schwerpunkt immer stärker jetzt auch tatsächlich auf diese didaktische Arbeit im Setting E-Learning/Blended Learning zu setzen. Wir hatten auch schon Facetten innerhalb der Landesschule, wo die Not groß war und wo man dann unbedingt das gebraucht hat. Und dann haben wir auch schon mal Dinge gemacht, wie zum Beispiel so ein Sektetikett für eine Sektflasche, die dann gestaltet. Aber das ist einfach nicht unser, Also das ist nicht unser Kerngeschäft und das können vielleicht auch andere besser als wir. Und insofern probieren wir uns dagegen auch manchmal auch so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen dagegen wehren, hört sich so widerständig an. Aber also ich glaube, wir müssen einfach unseren Schwerpunkt sehen in unserem, dass wir halt eine pädagogische Aufgabe haben in einem Setting, was digitalisiertes Lernen anbelangt. Und das ist ein Feld, das ist echt groß genug. Und da wird man schnell auch mal für andere Dinge sozusagen mit in Betracht gezogen. Das ist auch schön so. Das machen wir manchmal auch ganz gerne. Aber dann bleibt einfach anderes auf der Strecke. Mhm. Und das versuchen wir nach Möglichkeit nicht so häufig passieren zu lassen.
Okay. So, jetzt ist ja das eine Abteilung der DRK Landesschule Baden-Württemberg. Was ist denn für die Landesschule, was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat denn E-Learning für die Schule und das, was die insgesamt anbietet?
Also wir haben sehr, sehr viele Bildungsangebote, wo wir mit digitalen Lernangeboten entweder jetzt schon sozusagen ergänzend tätig sind oder wo das in der Planung steht. Also bei uns hat zum Beispiel angefangen von jeder Notfallsanitäterklasse einen Moodle-Raum, dann geht es im Endeffekt über andere Bildungsangebote im Ehrenamt, wie zum Beispiel die Leitungskräftequalifizierung weiter. Und derzeit steht für mich zum Beispiel so ein Projekt dringend an, die Einsatzkräfteausbildung, sozusagen die Grundausbildung zu erneuern, weil da haben wir ein E-Learning, was uralt ist und so. Und das sind Dinge, die entweder direkt in der Landesschule eine Rolle spielen oder halt für die Verbände, die eben ja auch Teile des Ehrenamts in der Landesschule schulen lassen sozusagen, halt eben entsprechend bereitstehen sollten, um diese Bildungslandschaft auch adäquat eben an den Bildungsträger sozusagen und die Inhalte, die wir vermitteln, anzuschließen. Also spielt schon eine große Rolle bei uns an der Schule selber auch.
Mhm. Wobei man ja sagen kann, dass quasi im Lerncampus geht ja die, wie soll ich sagen, die Zielgruppe oder auch vielleicht auch die Nutzenden gehen ja deutlich eben über die sonstigen Nutzenden der Landesschule in Baden-Württemberg hinaus, weil das ja eben potenziell in allen Gliederungen genutzt werden kann und so weiter. Und das werden jetzt aber überwiegend wahrscheinlich Personen sein, die jetzt vielleicht nicht in Präsenz in die Landesschule in Baden-Württemberg kommen würden sonst oder irgendwie sonst in Berührung kämen, die kommen halt über den Lerncampus mit euch in Verbindung, oder?
Genau.
Also und wissen aber in dem Moment wahrscheinlich gar nicht unbedingt, dass das die Landesschule ist als Träger quasi, sondern mei, das ist halt jetzt die Plattform, fertig.
Genau, also wir haben ja auch in der Bezeichnung der Plattform steckt jetzt ja nicht direkt sozusagen sichtbar die Landesschule Baden-Württemberg dahinter. Mhm. Und es interessiert die meisten, glaube ich, auch nicht unbedingt, die jetzt den Lerncampus nutzen. Von daher ist es, glaube ich, schon so, dass wir in der Außenwahrnehmung gar nicht jetzt so die Landesschule sind, sondern eigentlich so ein bisschen was Eigenes. Das glaube ich aber schon, dass wir da auch einen ganz guten Weg damit gewählt haben, dass das einfach für alle auch irgendwie griffig ist, was wir machen. Ich glaube, wenn das DRK-Landesschulplattform da stünde, wäre das auch ein bisschen
verwirrend oder so.
Ja.
Genau. Mhm. Okay. Gibt's was, was dir noch wichtig ist im Kontext Lerncampus, über das wir heute noch nicht gesprochen haben?
Vielleicht ist eines noch interessant, weil du vorhin auch das aufgebracht hattest mit den Menschen im Roten Kreuz, die im Endeffekt ja auch diese Bildungsarbeit machen. Also was wir in einer positiven Resonanz, aber sozusagen noch nicht in der Breite momentan hinbekommen, ist, wir haben einen E-Learning-Kurs, der aber dann teilweise auch den Präsenz sozusagen Online-Teil beinhaltet. Also sprich, man trifft sich, wenn auch online, aber zur gleichen Zeit in 5 Sessions. Das ist ein sogenannter E-Learning-Coach. Und der Hintergrund ist, dass wir damit Lehrkräfte im Roten Kreuz erreichen möchten, besser sozusagen das Spagat oder dieses Integrative zwischen Online-Inhalten und Präsenzinhalten hinzukriegen. Und also wenn das da in meiner Wünsch-dir-was-Welt sozusagen möglich wäre, ist, dass wir das schaffen, stärker sozusagen diese Zielgruppe zu erreichen und die Lehrkräfte stärker zu begeistern für das Thema, wie gelingt gute digitale Bildung in guter Verzahnung mit guter Präsenzbildung. Und ich glaube, das wäre sowas, was ich noch so zum Schluss auch gerne mitgeben würde, weil ich glaube, da steckt ehrlich das Potenzial auch darin, die Bildungslandschaft insgesamt passsicher zu machen, bunter zu machen, lernwirksamer zu machen und gerade auch für so Menschen mit immer weniger gefülltem Zeitkontingent sozusagen, zum Beispiel im Ehrenamt, da eben auch denen entgegenzukommen und deswegen Bildung auch inklusiver zu machen.
Okay, das würde ja tatsächlich anknüpfen an das, was du gesagt hast, dass eben schon immer auch auf die Person ankommt, die das vermittelt und die das eben von mir aus auch integriert, digitale und Präsenzanteile von Bildung. Das Angebot, was du gerade beschrieben hast, wem steht das offen und wie käme denn mal dahin?
Also das kann man im Endeffekt offen buchen. Das geht, kann man über den Lerncampus sozusagen sich anmelden. Da steht das jedem sozusagen zur Verfügung.
Okay, das heißt, da gibt es einfach Termine und dann kann man sich anmelden und dann würde man da entsprechend vorgesehen. Aber du hast ja gesagt, das ist eben schon, auch wenn es digital stattfindet, aber in quasi in, wie soll ich sagen, in Live-Echtzeit, also nicht im Sinne von, ich klicke mir das durch, sondern ich interagiere da in der Gruppe in zu derselben Zeit.
Also wir haben tatsächlich mittlerweile ein System da integriert, dass wir sagen, es sind 5 Termine, aber die muss man nicht hintereinander wegmachen, sondern man kann sich frei aus einer Auswahl von Terminen raussuchen, wann es denn passt und die kann man frei hintereinander weg sozusagen auch in einer beliebigen Reihenfolge fast machen. Der letzte Termin ist sozusagen dann als letzter Termin gesetzt, weil da macht man so eine kleine Online-Lernsession, die dann auch gefeedbackt wird, aber es ist schon deutlich näher sozusagen auch am engen Zeitbudget auch von Lehrenden im Roten Kreuz. Also wir versuchen da schon auch mit Frühterminen und Spätterminen am Tag und so irgendwie das hinzukriegen, dass es auch fürs Ehrenamt und fürs Hauptamt passt. Aber es ist ja da noch Ressource drin sozusagen.
Okay, auf jeden Fall ein schönes Angebot. Und das ist ja jetzt schon ein Wunsch gewesen, weil ich noch mir überlegt hatte, was wünschst du dir denn für das Thema E-Learning im Roten Kreuz? Vielleicht neben dem breiteren der Teilnahme und dem Know-how-Aufbau für die Lehrenden auch im Kontext digitale Bildung. Was wäre noch so ein Wunsch?
Na, ein Wunsch sozusagen, was E-Learning im Roten Kreuz anbelangt, ist, dass es uns gelingt, nicht nur in die großen sozusagen Facetten zu gucken, also Stichwort Rettungsdienst oder Pflege oder so, sondern dass wir es auch schaffen, eben wirklich auch Teilbereiche im Roten Kreuz zu erreichen, die vielleicht genauso den Bedarf haben, aber halt weniger Stimme oder weniger auch Mittel sozusagen und dass wir es hinbekommen, eine auch vielleicht auch in der Finanzierung hinzukriegen, eben gerade fürs Ehrenamt und für ehrenamtliche Strukturen tatsächlich auch das Budget zu erreichen, dass man überhaupt jetzt in eine E-Learning-Produktion gehen kann, weil das schon häufig ja auch noch das Hemmnis ist, dass es das gar nicht so in dem großen Umfang gibt.
Ja, auf jeden Fall ein guter Punkt, dass quasi das auch die Vielfalt und die Breite da auch sich in diesen Angeboten widerspiegelt und zwar inhaltlich, aber eben, dass auch Ressourcen dafür da sind, sowas abzubilden. Martin, was war denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Das hat jetzt mit digitaler Bildung nicht so viel zu tun, ehrlich gesagt.
Das macht nichts.
Aber so das prägendste war eigentlich, wir hatten vor 2 Wochen eine große Katastrophenschutzübung hier im Landkreis und ich hatte schon erwähnt gehabt, dass ich den Berührungspunkt mit dem Ehrenamt sehr stark über die private Partnerschaft sozusagen habe und ich bin so ein bisschen immer der Pädagoge sozusagen, der manchmal auch da mitgestalten darf. Und ich hatte so die Aufgabe da zu überlegen, wie könnte man so eine 3-tägige Katastrophenschutzübung pädagogisch aufbauen. Und da haben wir eine Arbeitsgruppe gehabt und haben da miteinander überlegt, wie könnte das denn gehen. Und da haben wir ein sehr komplexes System entwickelt, wie man diese 300 Menschen, die dann am Ende da waren, möglichst oft auch üben lassen kann, auch arbeitsteilig üben lassen kann und vor allem auch sozusagen auch wirklich mit einem Lernansatz in diese Übungen bringen kann. Und wir haben da wirklich lang vorbereitet, monatelang. Und es war auch eine Skepsis da, weil die waren es eher gewohnt, naja, du hast halt dann ein Szenario und da wirst du reingeschmissen und so. Und wir hatten dann tatsächlich 10 hintereinander folgende Möglichkeiten für die Einheiten zu üben sozusagen geplant. Und das war schon ziemlich komplex und haben die Verantwortung für sozusagen die Zeitmanagement und wer dann da wie in die Übung geht und so, haben wir auch an die Führungskräfte übergeben. Das heißt, die Zugführungen haben einen Laufzettel gekriegt und gesagt, ihr seid für diese Übung mitverantwortlich. So. Und da war am Anfang so eine Skepsis da. Geht es überhaupt so? Und wie gesagt, ich war so ein bisschen der pädagogische Planer im Hintergrund und gar nicht so in erster Linie gestanden und habe dann gemerkt, wie dann am Ende der Übung Standing Ovations waren für die Kreisbereitschaftsleitung, die das ermöglicht hat. Und da habe ich gedacht, oh cool, das klappt echt. Also das bringt schon ein gutes Konzept hinzustellen, miteinander als Team das zu planen und auch durchzuziehen und vielleicht auch mal einen ungewohnten Weg zu gehen und dann funktioniert es und dann sind die Leute echt begeistert. Und das hat mir schon enorm was zurückgegeben.
Schönes Bild. War das für dich auch spannend tatsächlich, weil das ja deine Kompetenzen halt nun mal sind, die in so einem, also für diesen Anwendungsfall da einzusetzen?
Ja, ich bin nicht derjenige, der, wenn ich ganz ehrlich bin, ich sehe mich nicht in einem Sanitätsdienst irgendwie so. Ich habe zwar eine Rettungsdienstvergangenheit, aber für mich ist die jetzt irgendwie, ist sie nicht, das ist nicht mehr gefühlt das, was mein Leben so bestimmt, so irgendwie. Aber die Pädagogik tut's halt. Und ich glaube, das Ehrenamt muss dazu kommen, die Menschen dorthin zu bringen, das, was sie mit Herzblut machen, auch machen zu dürfen. Und das hatte ich da das Gefühl, dass das für mich ein Raum war, wo ich einfach, glaube ich, viel geben kann, weil ich das auch nicht ganz schlecht mache, aber auch nicht sozusagen den Druck hatte, du musst jetzt irgendwie was anderes machen als das, was du gut kannst. Und ich glaube, wenn das dem Ehrenamt gelingt, sozusagen diesen Blick auf Menschen zu haben, zu sagen, also was kann der denn gut und wo könnte der in unserem Verband gut unterstützen? Ich glaube, das wäre richtig, da würde der Verband richtig nach vorne kommen nochmal. Das habe ich für mich auch so wahrgenommen, dass ich da auch so akzeptiert war in dieser Rolle. Und das fand ich echt schön.
Danke fürs Teilen. Letzte Frage, was ist denn dein Tipp für Menschen, die neu ins Rote Kreuz kommen?
Also das erlebe ich ja immer wieder auch in den eigenen Reihen der Mitarbeitenden, der Kollegen in der Landesschule. Ich glaube, man braucht ehrlich Zeit, diesen Laden zu verstehen irgendwie. Also das geht nicht schnell und das, man entdeckt immer wieder was Neues. Ich glaube, ich wünsche Ihnen geduldige Menschen, sowohl im Haupt- als auch im ehrenamtlichen Bereich, die das Bewusstsein haben, dass man das Rote Kreuz nicht so schnell einfach checkt und die einem auch dabei helfen, in dieser Phase des Ankommens, ja, da einfach eine gute Brücke zu bilden. Weil das ist so viel wert, wenn man das Gefühl hat, die Kollegen arbeiten dann nicht irgendwo bei einem x-beliebigen Arbeitgeber, sondern haben das Bewusstsein, sie sind einfach in einer ganz besonderen Organisation gelandet. Und das Bewusstsein, das kann man aber nicht von jetzt auf gleich kriegen, sondern das hat bei mir persönlich auch echt lang gedauert, bis ich dahin gekommen bin, das jetzt auch so sagen zu können. Und da sind so Begegnungen wichtig mit Menschen, die das einem irgendwie auch spiegeln. Und ich glaube, das ist einfach was ich ja jemandem Neuen im Roten Kreuz wünschen würde, dass er solche Begegnungen einfach viele hat.
Danke für das schöne Schlusswort und ich sage ganz herzlich danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über den Lerncampus und digitale Bildung im Roten Kreuz zu sprechen.
Ich danke dir. Vielen Dank für das Mitwirken an der Folge.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter siebengutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort siebengutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an siebengutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.